Yo, 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 was geht? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und unser heutiger Podcast ist ein ganz besonderer, nämlich ein Live-Podcast und zwar direkt von der VDP-Weinbörse in Mainz. Und wir haben nice Gäste am Start, nämlich Hilke Nagel, Steffen Christmann, den VDP-Präsident, Kai Schätzel und Franz Wehrheim. Schaltet ein und hört zu, es werden einige Geheimnisse aufgedeckt und Sachen besprochen, die ihr so noch nicht gehört habt. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Insta oder auf YouTube und lasst uns einen Kommentar da. Da freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi!
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Herzliches Grüß Gott! Ja, ey, wir haben eine...
Curly, wie war's? Ey, wie war für dich die Weinbörse? Du warst das erste Mal auf einer Weinmesse, oder?
Ja.
Und?
Es war wild auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Woche
gebraucht. Es war vor allem wild, dass du am ersten Tag gleich einfach mal 5 Stunden nach Beginn kamst. Also als die ersten gingen, bist du gekommen.
Ja, das, so macht man das als Star, Digga.
Normal. Nee. Dann hast du dich mit uns zu 2 Weinständen gestellt, hast direkt was runtergeschluckt und fertig warst. Das war deine Mainzer Weinbörse.
Ja, das ist halt Selbstschutz, verstehst du? Wenn ich da um 9 Uhr morgens hingehe, dann müssen wir den Podcast schon um 9.30 Uhr aufnehmen, dass es noch was wird.
Du musst ja auch spucken. Hast du Wein schon mal gespuckt?
Nee, aber das Problem war, ihr habt ja alle so einen schönen Spuckpappbecher bekommen. Ich nicht.
Dann hättest du den nehmen müssen. Du musst dir manchmal auch das Glück auf deine Seite reißen.
Ich glaube, die wollten das Glück eben auf meine Seite lassen, ohne mir diesen Becher zu geben.
Aber das muss man sagen, diese Spuckbecher, muss ich echt sagen, ist seit Corona, ist das, glaube ich, entstanden. Ist das Beste überhaupt, was Corona mit sich gebracht hat.
Gegenseitig
genug. Es gab sonst überall in den Mengen so Rieseneimer oder Tonnen. Und dann musstest du dich immer umdrehen und da reinspucken oder dein Zeug reinschütten. Und dann ist es oft so, weißt du, dass da halt 7, 8 auf einmal da reinspucken. Dann spuckt der eine den anderen an oder schüttet den an, während er seinen Kopf da reinhält.
Okay, dann bewegst du dich
und dann bist du mitten am Verkosten, dann bewegst du dich zurück am Stand. In der Zwischenzeit steht wieder ein anderer da. Der Winzer weiß nicht mehr, was er dir gerade gegeben hat, was der nächste Wein ist. Und es war so nervig. Und jetzt... Mit diesen Handspuckis. Ja, ganz ehrlich, ich hätte mir nie gedacht, dass ich von sowas mal ein Fan werden könnte, aber ich bin totaler Fan von Handspuckis auf Weinmessen. Das ist perfekt. Okay, nice. Da kannst du Stand für Stand alles zack, 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 dann leerst du aus und gehst zum nächsten Stand.
Was ist dann immer mit diesen Eimern passiert, wo reingespuckt wurde?
Da kamen halt klassische Hotelfachschulpraktikanten, die halt da den Service gemacht haben.
Portugieser Weißherrscht
wird dann den Scheiß dann wegleeren. Weil wie das immer riecht. Ich hasse das, auch wenn wir Verkostungen haben in der Freundschaft.
Wow.
Das ist immer so mies, diese Spuckis ausleeren. Das ist
einfach Corona-Test.
Wie das immer ausschaut.
Ja, auf jeden Fall, ich hatte keinen Spucki. Ich werde nächstes Jahr darauf achten, dass ich einen kriege. Aber ich fand es voll nice. Die Halle, Rheingoldhalle, auf jeden Fall Shoutout direkt am Fluss. War richtig idyllisch, würde ich schon fast sagen.
War super, ja. Ich finde es auch gut.
Und
auch die Organisation. Was cool ist, die Messe ist... Ich war früher immer auf Prowein oder Vivinum und so weiter. Das sind ja Riesenmessen. Und das ist halt so, wenn du dir 2 Tage wirklich Zeit nimmst, das durchzuverkosten, dann schaffst du das easy peasy. Und das ist echt super. Weil oft musst du so im Vorhinein dir schon einen Plan machen. Was machst du nicht? Und das ist echt geil. Das Einzige, was ich besprochen habe mit ein paar Winzer und was ich selber auch immer so entdecke, es gibt halt immer so Stände, die sind ständig leer. Und dann denke ich mir immer so, Alter, die Winzer tun mir so leid. Weißt du, da zahlst du Messegebühr und alles und Standgebühr und dann stellst du dich dahin und bei deinem Nachbarn sind 3 Trauben voll Menschen, die da nur kosten und die alle noch ran wollen und dann, ich will noch einen Platz. Und daneben ist halt einfach nichts. Und dann denke ich mir immer, was denken sich die?
Scheiße.
Kurz gesagt, scheiße. Ja.
Aber was ich mir dachte, mein einziger... Kritikpunkt wäre, es gab auf jeden Fall safe zu wenig zu essen. Also zu wenig
Auswahl. Ja, die Leute sind auch zum Probieren da und nicht zum Essen.
Ja gut, aber so eine Dönerbude, da hätte ja niemand wehgetan eigentlich, oder?
Ja, das Bœuf Bourguignon fand ich super.
Ja, okay, das habe ich gar nicht gefunden, Digga.
Da war ja draußen ein Riesenessenstand.
Ja, gut, ich war drin. Aber ja, es war auf jeden Fall nice. Und trotz dessen, dass ich meine Jacke im Zug hängen lassen habe, war trotzdem voll gut drauf. Ich war sehr stolz auf mich, war vor 5 Jahren, hätte ich ja dann eine Depression bekommen.
Ich dachte auch, also dein Vibe war richtig, als du mir geschrieben hast, dass du die Jacke im Zug hängen gelassen hast, dachte ich, okay, wir können gleich wieder nach Hause fahren.
Ich rufe da jetzt an.
War gut.
War geil, ja.
Hast du auch eine schöne neue gekauft, also passt.
Ja, die kommt noch.
Ich finde, der Live-Podcast lief auch gut.
Ja, ich habe mein Goal erreicht, was ich mir gesetzt habe, dass ich den Begriff und die Herkunft des Wortes Kabinett erklärt bekomme. Das hat mir dann auch direkt der VDP-Boss, der Bosse.
Hast du dich mal richtig hart vorbereitet? Ja,
ja, ich habe einen Kabel getrunken und dachte mir, woher kommt er? Das kann man schon eine harte Vorbereitung nennen. Und ja, ich meine, der Herr Christmann hat es auch sehr
gut
erklärt. Ich fand es aber irgendwie auch nice, dass man hat da schon so gemerkt, so die sind schon so, also geflasht, jetzt da am Start zu sein mit den verschiedenen Leuten. Und ich fand es schon irgendwie cool, dass da so eine gewisse positive Spannung irgendwie im Raum war. Das fand ich schon nice.
Und es war informativ.
Wir haben echt,
vor allem auch so mit den neuen. Also neu ist das nicht mehr, diese ersten Lagen, großen Lagen.
Oh ja, doch.
Aber es ist wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt.
1G, 2G.
Ich glaube, du warst auch der Einzige, der den Unterschied nicht richtig verstanden hat.
Ja gut, das wird 100.000 anderen Leuten da draußen auch so gehen.
Glaube ich nicht.
Aber,
und auch die Sektgeschichte fand ich cool.
Ja eben, wir haben sehr viel über AKs erfahren und ich rede nicht von 47, sondern von Arbeitskreisen über Sekt und
hast du wieder gemerkt.
Nachhaltigkeit, das war auf jeden Fall interessant.
Ja, stimmt. Und ich finde es auch gut, dass sich immer wieder was tut.
Ja, voll. Die sind da auf jeden Fall emsig am Arbeiten und am neue Sachen sich überlegen. Das ist auf jeden Fall, da ist einiges an Bewegung drin, würde ich mal sagen.
Ja, sie haben sich auch Musik überlegt, unsere lieben Gäste.
Stimmt, weil wir waren so on fire, dass wir ganz vergessen haben, die Songs für unsere Teruana, die letzten Spotify-Playlist aufzuschreiben.
Die Playlist mit dem roten Faden.
Die Playlist mit dem toten Faden. Ja, auf jeden Fall. Hier 4 Songs am Start und ich sage, wir wechseln uns mal ab.
Okay, cool.
Der erste Song von Hilke Nagel.
Ein Hit, den jeder kennt quasi.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Musikwissenschaft studiert. Ich kenne es tatsächlich. Gioacchino Rossini. Ich kann es nicht aussprechen, aber Petit Mess Solennel. What the fuck? Petit Mess Solennel cum Sancto Spiritu. Es ist auf jeden Fall holy.
Holy, hast du sehr gut gemacht. Von Franz Wehrheim und nicht von Franz Weninger kommt der Song Gimme Shelter von den Rolling Stones.
Ja, aber das ist ein Klassiker. Dann haben wir hier ein bisschen was Neueres von Kai Schätzl von Meute. Hey, hey. Und last but not least.
Il Presidente.
Il Presidente.
Steffen Christmann jetzt mit seinem zweiten Song.
Ja. Klar.
Hat sich ein bisschen moderner entwickelt, muss man sagen. Nicht?
Ja, das stimmt.
Ja. Bob Dylan, The Times They Are Changing.
Das könnte für den VDP stehen. Der hat sich so einen richtig aussagekräftigen Song rausgesucht, würde ich sagen. Okay, der kommt jetzt an erster Stelle auf jeden Fall. Steffen Christmann, Bob Dylan, The Times They Are Changing. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Live-Podcast von der VDP-Weinbörse in Mainz. Let's go!
Hallo. War gut, man hört was, super. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Danke an den VDP und danke an die lustigen Menschen, die heute hier zuhören. Große Ehre und ich war tatsächlich noch nie auf der Mainzer Weinbörse. Sehr gute Veranstaltung, glaube ich. Ich glaube, ihr habt es alle gut verkostet heute hoffentlich, oder? Jeder hat schon ein bisschen, einen kleinen wenigstens im Tee. Wir spucken ja nur, aber ein bisschen ist nicht schlecht, wenn man schluckt. Vor allem jetzt geht es ganz gut. Ihr bekommt auch alle Weine, die wir heute hier besprechen. Also das wird keine trockene Verkostung, Gott sei Dank. Es gibt was zum Trinken. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum man heute hier bleibt. Beziehungsweise sind die Gäste auch ein großer Grund. Ja, wir haben heute das Glück oder die Ehre, 4 ganz tolle Gäste da zu haben. Und ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben uns ein paar Themen überlegt. Und zwar passend zur VDP. geht es natürlich um große Gewächse und um die VDP und um diverse Klassifizierungen. Dann gibt es noch ein bisschen Sprudel zum Schluss, damit der Kreislauf auch in Schwung bleibt fürs Weitergehen danach. Ich habe tatsächlich versucht, mich auf der Fahrt hierher wieder etwas vorzubereiten.
Toll, ja.
Ja, also nicht trinken natürlich im Zug, aber so mir ein paar Sachen durchzulesen. Ich dachte, ich bin relativ sattelfest, was sämtliche Klassifizierungen betrifft. Aber umso mehr ich gelesen habe, desto unsicherer war ich wieder bei dem ganzen Thema.
Willi war sehr nervös die letzte Stunde, muss man sagen.
Ja, wirklich. Also alles wieder neu, alles wieder anders beim VDP. Super, so Wandel ist ja immer gut. Aber ich weiß nicht, also ich habe mir immer eingebildet, ich kenne mich ganz gut aus. Wir haben heute einen Wein, ich hoffe, ihr bekommt den jetzt eingeschenkt oder habt ihn schon eingeschenkt bekommen. Wir brauchen viel Wein heute, wahrscheinlich bei der Diskussion.
Echt? So schlimm?
Nein, ist nicht schwierig. Aber ich finde, so können wir natürlich erklären, mit dem Präsidenten anfangen, weil keiner kann es wahrscheinlich besser erklären. Wir haben jetzt einen Ruppertsberger Reiterpfad Riesling. Aha. Natürlich aus der Pfalz. Ich nehme an, das sind alles Profis hier im Publikum, deswegen müssen wir Steffen Christmann nicht mehr vorstellen.
Doch, tu es.
Tust?
Tu es.
Ja, ist ja schon. Steffen Christmann, danke. Schön, dass du da bist.
Ja, bin
ich. 2021, für mich tatsächlich hervorragender Jahrgang, auch wenn es für viele Winzer vielleicht nicht so leicht war. Man weiß ja seit 10 Jahren nicht mehr, wie man einen kühlen Jahrgang vinifiziert, weil seit Ewigkeiten gibt es ja nur noch heiß, heiß und heißer. Und deshalb, ja, die Säure ist vorhanden und jetzt würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen was zu dem Wein sagst.
Ja, der Reiterpfad, den ich euch mitgebracht habe, der stammt eigentlich aus unserer wärmsten Lage. Rupertsberg ist, liegt ein bisschen vom Hartrand auch weg, hat lang Sonne am Morgen und am Abend und hat Buntsandsteinböden, die sich super gut erwärmen. Und der Hartrand, also das Hartgebirge, ist zwischen Gimmeldingen und Wachenheim auch völlig geschlossen, sodass es also auch nachts nicht so stark abkühlt. Also die Gimmeldinger Weinberge sind nachts 3-4 Grad kälter als die Rupertsberger. Und deswegen ist Rupertsberg eigentlich immer das Gelbfrüchtigste, was wir haben. Und 2021 war jetzt gerade ein Jahr, wo so eine warme Lage auch besonders gut im Prinzip sich präsentiert. Ist natürlich noch jetzt ein ganz junger, frischer Wein, der liegt noch auf der Feinhefe. Ist eine Fassprobe, die erst im Sommer gefüllt werden wird und ist eben ein erstes Gewächs.
Dieses Gelbfruchtige habe ich jetzt schon ab und zu mal gehört. Hat das auch was mit warmen Lagen zu tun, oder?
Ja, das würde ich sagen, dass es mit der Temperatur was zu tun hat. Das hängt aber auch mit dem Boden, also auf Kalkböden. Das sind ja die meisten anderen Weinberge von uns, sind ja von Kalk geprägt. Kommt eher so ein bisschen das kräuterwürzige, salzige. Buntsandstein kann sehr üppig und nach Pfirsich-Aprikose. Wir versuchen das ja immer ein bisschen runterzufahren. Wir vergären relativ warm, spontan und dadurch ist es eher auch so ein bisschen würzig-salzig, würde ich sagen.
Hast du den Wein absichtlich heute zu dem Tasting ausgesucht?
Nein. Was du für Fragen stellst. Klar, weil wir wollten heute ja ein bisschen über das Thema, es wird immer interessanter im VDP, sprechen über das Thema erstes Gewächs. Und ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns jetzt die letzten paar Jahre beschäftigt haben. Und wir hatten ja die ganze Zeit, ich find's gar nicht so kompliziert, wenn ich mal nach Burgund gucke oder sowas und weiß, dass es dann einen regionalen Village-Wein gibt oder sonst irgendwas, also die treiben es schon auch auf die Spitze, ist es so, dass wir ja die großen Lagen haben und der große trockene Wein aus der großen Lage ist ein großes Gewächs. Und wir haben die ganze Zeit ja bei der ersten Lage das Pendant nicht verwendet, aber jetzt mit dem letzten Jahrgang hat es begonnen, dass eben auch Weine, die aus einer ersten Lage kommen und hochklassig sind und trocken ausgebaut sind, dann erstes Gewächs heißen.
Also 1G.
Ja, so ist
1G
es.
1G plus, oder?
So ähnlich, ja, genau.
2G immer besser als 1G. Aber gerade, also dieser Rupertsberger Reiterpfad, also die ersten deutschen Rieslinge, die ich getrunken habe, waren wahrscheinlich Eppfälzer. Und dann kommst immer irgendwie auf diesen Rupertsberger Reiterpfad, weil, ich meine, wir reden jetzt immer von kleinen Lagen oder von wenig Ertrag und wahnsinnig tollen Weinen, was ja meistens auch so sein soll, also so stimmt. Ich habe mir das Video angeschaut übrigens, sehr gut. Da bist du auch dabei bei dem Erklärungsvideo, wo der Dirk Würzog sagt, umso kleiner die Lage, desto größer die Qualität, beziehungsweise wenn es dann nach oben geht, die Qualitätspyramide. Erstes Gewächs und dann also die größeren Lagen. Und immer der Reiterpfad ist ja, glaube ich, eine Lage, die circa so 80 Hektar hat, was ja nicht so klein ist. Und das war ja mal insgesamt, es war ja mal eine große Lage, oder nicht?
Ja, also das ist schon ganz klar. Wir sind da auf einem Weg mit dem ganzen Prozess und der Reiterpfad ist, wie du es zu Recht sagst, jetzt an der Mittelhart eher eine größere Lage. Die meisten Lagen bei uns sind so zwischen 8 und maximal 25, 30 Hektar groß und der Reiterpfad ist jetzt ziemlich groß mit 80 Hektar und deswegen ist er auch nicht ganz hundertprozentig homogen. Und da gab es Teilstücke, die sind schon sehr gut und es gibt Teilstücke, die sind einfach noch besser. Und dann haben wir uns dann,
muss ich mal merken, sehr gut und noch besser.
Ja. Und dann haben wir uns die Köpfe heiß geredet als Winzer in der Pfalz. Wo gehört jetzt diese Lage hin? Und das war in dieser Lage relativ lang umstritten, weil es wirklich einfach Stücke gibt, die allererste Sahne sind und Stücke gibt, die halt auch sehr gut sind, wie schon eben gesagt. Und dann gab es eben Anhänger von der These, dass der Reiterpfad eine erste Lage sein soll und andere, die haben gesagt, große Lage. Und dann haben wir uns am Schluss in dieser Lage dazu durchgerungen, dass es Teile gibt, die dann mit der Gewanne ergänzt werden. Also das Hofstück oder der Achtmorgen. Da heißt es dann Reiterpfad Hofstück, Reiterpfad Achtmorgen. Das sind dann die Lagenteile, die große Lage sind. Und wenn Reiterpfad pur verwendet wird, ist es dann eine erste Lage und ist ein erstes Gewächs.
Also wenn es ohne Zusatzbezeichnung sozusagen. Ja,
so ist es. Und deswegen hatten wir haben im Reiterpfad 4 oder 5 Weinberge und hatten früher eben aus allen auch ein großes Gewächs gemacht und haben uns dann drauf eingelassen, aus dem Hofstück einem Teil, der aber eher in trockenen Jahren als manchmal ein bisschen leidet, ein großes Gewächs zu machen und keinen anderen Wein mehr, haben also die anderen drei Weinberge im Prinzip abgestuft zum Gutswein oder zum Ortswein und haben dann aber in den letzten Jahren gemerkt, dass es in trockeneren Jahren vielleicht der Weinberg der Quelle heißt und der andere der Hausbrunnen heißt, dass die dann doch hilfreich sind und dass wir uns einfach viel mehr Möglichkeiten geben, wenn wir die zusammenfassen und haben beschlossen, dass wir ein sehr schönes erstes Gewächs machen.
Ist total logisch, hat sie dir verstanden?
Was? Nee, du hast es nicht verstanden.
Oh ja, ich habe schon verstanden. Ich finde es nur, wenn man dann wieder nach Rheinhessen drüber schaut, da gibt's jetzt wieder was Eigenes. Also es ist halt, ich find's ja richtig von allem, aber man muss sich schon, deshalb sage ich auch immer, es ist schon ein komplexes oder auch kompliziertes Thema, weil man muss sich halt wirklich reinfuchsen in das Ganze. Und natürlich, glaube ich, sind so Klassifikationen ja dazu da, dass man jetzt auch den anderen mal mitzieht, damit alle bessere Qualitäten machen oder sich alle wenigstens ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber zur Vereinfachung, finde ich, dient das Ganze nicht.
Nee, einfacher wäre es, wir würden 1 Stern, 2 Stern und 3 Stern machen und keine Lagen mehr draufschreiben. Und du wüsstest immer, wenn du einen 3 Stern kaufst, das ist das Beste.
Das wäre eigentlich echt nice.
Ja.
Hockt er wieder hin auf die Mosel erst.
Nee, das ist einfach, wenn man in die Tiefe beim Wein einsteigen will, wird es einfach irgendwie kompliziert. Und ich glaube aber, dass das kein deutsches Phänomen ist. Es ist einfach so, egal wo ich hingehe, und wir alle gucken ja gerne nach Frankreich, wir gucken gerne ins Burgund, wir erwarten, dass ein Deutschland, das vom Bodensee bis an die Ahr und von Sachsen bis an die Saar sicherlich ganz unterschiedliche Situationen hat, wie jedes andere Weinland in der Welt auch, dass wir es schaffen, dass es ein gültiges System, das 1:1 überall passt, etablieren und allen anderen Ländern, also Frankreich, gestehen wir natürlich zu, dass das Jura ein anderes Regelwerk hat, wie selbst innerhalb vom Burgund gibt es ja das Beaujolais, ist ganz anders. Selbst im Beaujolais gibt es dann 5, 6 Unterappellationen, die wieder ihre Sonderregeln haben. Also insofern, ich glaube insgesamt, wenn ich die Summe der französischen Klassifikationen betrachte, sind wir ziemlich simpel.
Also wenn ich das jetzt nochmal fragen darf, das 1G, seit wann gibt es das jetzt?
Das durften wir die ganze Zeit nicht verwenden, weil der Rheingau ja da die Hand drauf hatte.
Das ist ja das Nächste.
Ja, ja, lass jetzt mal, ich habe der Frage gestellt.
Und insofern hat es mit dem Jahrgang 2020 begonnen, dass die ersten Betriebe das umgesetzt haben und nach werden das immer mehr werden. Aber es soll nicht einfach eine Überführung der ersten Lagen in das erste Gewächs sein, sondern wir wollen damit auch wirklich mehr Anspruch, mehr Intensität in unserer Arbeit und Qualität rüberbringen.
Und wenn ich jetzt also im Restaurant sitze und ich habe dann 1G oder GG und ich will das Beste, dann nehme ich dann 1G in dem Fall.
Nein, 2G.
Ja. 2G, 3G plus, Digga.
Herr Körli hat heute nicht gespuckt zu seiner Verteidigung.
Ja. Ey, was? Wieso? Das ist doch ein Unterschied, oder nicht?
Körli, Wein, das Wörterbuch.
Erstes Gewächs. Also, dann nochmal in aller Ruhe. Das erste Gewächs des VDP ist eine neue Bezeichnung und steht in der Qualitätspyramide unterhalb des großen Gewächses oder auch GG. Okay. Das erste Gewächs 1G steht für trockene Weine aus Lagen, die als erste Lage klassifiziert werden. Damit ist das deutsche Klassifizierungsmodell trockener Weine im VDP so. Es geht von Gutswein über Ortswein zum ersten Gewächs und dann an der Spitze zum großen Gewächs. Eigentlich ganz einfach.
Und in deinem Betrieb ist es dann noch zusätzlich so, dass du jetzt keine Gutsweine mehr machst tatsächlich, oder ihr?
Ja, also für uns, also wir machen natürlich einen Gutswein, weil unser Wein, der aus den Lagen heißt, ist ein Gutswein. Das ist ein Wein aus dem Weingut, aber sagen wir, die Grund-DNA von uns als Betrieb, aber auch vom VDP ist einfach, das sind die großen Weinberge. Und wir wollen uns jetzt ganz und gar auf diese großen Weinberge konzentrieren. Und das Wesentliche, was wir machen, sind eben diese ersten und großen Gewächse. Und dann gibt's aber im Frühjahr, wenn man die Weine probiert, immer wieder ein Fass, wo man sagt, dass das repräsentiert diesen Lagencharakter nicht in seiner Perfektion. Und dann stuft man das Fass ab. Und daraus, aus der Summe dieser Fässer, machen wir dann einen zweiten Wein, der aus den Lagen heißt und ganz klar ein Gutswein ist.
Aber ist das jetzt auch so eingelenkt oder gedacht, dass man das eventuell kopiert oder so als neue, Welle für also, mehrere?
Ich bin zwar immer gern Präsident vom VDP und habe auch gern das Krönchen auf oder sowas, aber ich bin natürlich auch ein Winzer, der seine eigenen Ideen hat und die mit seiner Tochter, die mit im Betrieb ist, diskutiert und Lösungen. Und insofern ist der VDP immer eine Gemeinschaft von Individualisten. Wir haben zwar einen Rahmen, aber wir wollen uns nicht alle in einen Rahmen reinpressen lassen, der uns wirklich irgendwie einschränkt, sondern wir wollen versuchen, viele Dinge gemeinsam zu machen, aber jeder muss dann sich auch so ausleben können, wie es für ihn ein Stück weit passt.
Ich glaube, die Überleitung hätte ich nicht besser machen können. Das ist natürlich heute nicht nur so ein Monolog, so jeder, wer Fragen hat im Publikum oder so, haut es einfach raus. Ja. Also wenn einer das noch nicht verstanden hat, so wie Curly,
ja,
mit erstes Gewächs oder großen Gewächs, ja, wir können das alles erläutern, erklären, es gibt auch noch mehr Wein. Ja, kommen wir ein bisschen so zum Kai Schätzl und auch hier, also was kann auch hier oben eine Diskussion oder soll eine Diskussion werden. Du bist ja ein sehr junges...
Das Wasser da drin bei dir.
Nein, das ist mein Spritzer, Entschuldigung. Also, sehr junges Mitglied, ich glaube seit 2016, 2017 oder so.
Gut recherchiert.
Und nein, ich war ja dabei. Und als du da damals dazugekommen bist, ich meine, wie war das? War immer natürlich erfreulich, man ist beim VDP und so, aber du hast ja schon immer Weine gemacht, die ein bisschen so aus dem klassischen Rahmen gegangen sind. Auch zu Recht und auch aber mit Nachdruck und so. Also du wolltest ja nie da irgendwie dich in einen Rahmen pressen lassen. Und wie ist das zu Beginn? Also
ich fange jetzt mal mit der einen Perspektive an, nämlich der Perspektive, wenn man als Winzersbub immer aufwächst und letztlich auch einen Vater hat, der in der Region sich immer schon auch umtriebig bewegt hat, dann war das für mich, was der VDP, für den ich heute ja auch mit unterwegs bin, das war ein Jugendtraum. Also bei uns wurden an Weihnachten Weine von den Leuten auf den Tisch gestellt, mit denen wir heute hier auf einer Messe stehen. Und das waren, wenn ich ehrlich bin, meine Ronaldos, das waren Ikonen. Und trotzdem hat man sich dann irgendwie ja auch weiterentwickelt. Aber dieses Bild, dieses erste Bundesliga-Gefühl, das war schon immer irgendwie da. Und da muss man ja auch mal überlegen, dass wir so jung gar nicht mehr sind. Also ich bin jetzt ja doch auch über 40. Und es ist eine Zeit, die ja hybrid war, wo wir nicht nur mit Social Media aufgewachsen sind, also die Zugänglichkeit zu den Märkten, zu den Menschen, zu Medien, zu den großen, ja, epischen Verkostern, das war ja nicht gegeben, so einfach, wenn du als kleiner Betrieb in Nierstein irgendwo in der Oberdorfstraße sitzt. Und da ist der VDP, so wie ich mich das da zurückfühle, letztlich also das Sprungbrett gewesen und auch ein echtes Ziel, sich dahin zu bewegen. Und trotzdem geht das ja nicht ohne auch ein Profil zu generieren. Also wenn ich einfach nur die Weine der Region nochmal nachgemacht hätte, glaube ich, hätten wir auch nochmal länger gebraucht, um irgendwo mal aufzufallen. Und so haben wir einen sehr eigenständigen Weg gewählt und letztlich dabei gelernt, dass es gar nicht so sehr darum geht, gegen andere zu sein, sondern mit der Region, mit seinen Gefühlen für den Weinberg, für die Natur. Und so sind bei uns Dinge entstanden, von denen ich heute ganz klar sagen kann, dass das keine Strategie vom ersten Tag war, sondern wir haben uns auch in der Zeit selbst gefunden. Und ich glaube, dass das noch lange nicht vorbei ist.
Aber wie läuft das so ein Eintritt? Ist es dann so, dass man dann sagt, okay, man versucht jetzt Weine mal so zu machen, dass die der Gruppe oder dem Verband irgendwie ähnlich wird, damit man da reinkommt? Oder ist es eher anders, dass einer zu dir kommt und sagt, hey, du machst eigentlich gute Weine, aber wenn du den und den noch so ein bisschen hinbügelst, dann können wir über ein Mitglied reden? Oder wie?
Also ich kann euch heute schon sagen, dass also der Austausch mit den Kollegen in allen Richtungen, sowohl im Anecken als auch in dem sich unterstützen und auch auf Augenhöhe respektieren, extrem fruchtbar ist. Aber es tut auch manchmal ganz schön weh. Und am Anfang war so ein bisschen Welpenschutz, glaube ich, dabei, wenn du so reinkommst. Dann sind erstmal auch viele ein bisschen froh und neugierig. Und dann merkt man, dass man vielleicht auch in manchen Bereichen nicht komplett alles gleich macht. Und dann lernt man Partner kennen und man lernt eben auch Diskussion kennen. Und ich glaube, dass wir nicht nur politisch immer wieder uns sehr gut tun, wenn wir miteinander offen und klar reden, sondern auch im Weinmachen mit euch auf der Kommunikatorseite, mit Menschen, die das trinken müssen irgendwann einmal und eben auch mit den Kollegen in der Region und darüber hinaus. Also ich habe meinen Spaß daran noch nicht verloren und ich glaube, deswegen freue ich mich auch gerade sehr, dem Steffen so zuzuhören. Ich habe mir selbst vorgenommen, heute oder die ganze Messe recht wenig über Klassifikation zu reden. Das ist so ein bisschen meine Losung gewesen. Ich möchte über das reden, was wir jetzt 2 Jahre lang viel zu wenig nass besprochen haben, nämlich Weine und das Gefühl, was auch Winzer in der Zeit hatten, als sie nicht so viel im Flieger oder irgendwo auf Messen unterwegs waren. Ich glaube, wir sind alle ein Stück weiter Bauern geworden. Wir sind mehr draußen im Wingert. Und das berührt mich heute, darüber so echt reden zu können, wie selten zuvor. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns da auch wieder die Bälle zuspielen. Und bin dankbar, dass ich hier dabei sein darf.
Nice, wir freuen uns auch, dass du da bist. Was hast du denn mitgebracht für unser Gläschen?
Das ist die Frage, ob wir das vorlesen, was draufsteht oder das, was mal draufstehen wird. Wir wissen es nicht genau, es ist eine Fassprobe. Es ist auf jeden Fall Riesling. Die Fassprobe, das ist vielleicht jetzt erstmal das Verwirrende, kommt aus dem Jahrgang 2017, liegt in einem Stückfass, liegt auf der Vollhefe und schaut eigentlich ganz normal aus, wie normaler Wein. Und ich finde auch, wenn wir jetzt nicht so in eine polarisierende Ecke reingehen, dass das sich gar nicht so weit unterschiedlich anfühlt wie Weine, mit denen wir eigentlich aufgewachsen sind. Das ist Pettental, also das spektakulärste Stück, zumindest vom Mythos her, für Nierstein und auch in Rheinhessen sicherlich keine unbekannte Fläche. Es ist ultra steil, es ist dieser rote Hang, dieser rote Schieferboden, auf dem wir da arbeiten dürfen. Und wir haben im Laufe der letzten Jahre das Riesenglück gehabt, da so eine Kurve zusammenzubekommen, wo ein Teil südöstlich ausgerichtet ist und ein kleiner Teil auch nordöstlich. Und die Kombination aus diesen beiden Weinbergen, die letztlich gefühlt wie 100 Kilometer weit auseinander liegen, aber nur ein paar hundert Meter, oder die stoßen direkt aufeinander in dieser Kurve, zeigt uns, wie diffizil am Ende Terroir, Herkunft und Mikroklima ist. Und diese kühle Parzelle, die auch für unseren Versteigerungskabinett aus dem Pettental relevant ist, ist hier eben auch mit drin und hat uns einen Wein irgendwie ins Fass gezaubert, der bis heute nie danach gerufen hat, geschwefelt zu werden. Also der ist noch komplett Natur, liegt noch auf der Vollhefe, aber nicht, weil wir das jetzt für Hipster in wilden Städten als Naturwein so platzieren wollten, sondern weil er einfach nie nach Schwefel geschrien hat. Und wir haben in den letzten Jahren immer mehr versucht, den Weinen und den Weinbergen zuzuhören. Und vor jedem Fass steht so eine Flasche, so eine Klarsichtflasche, wo man so reingucken kann. Und mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du halt mit der Gärung durch bist, musst du aufpassen, dass der Wein nicht braun wird. Und dann haben wir gesagt, machst du eine Rahnprobe. Das heißt, du guckst, wann das so oxidiert. Und dann haben wir uns die Flaschen angeguckt. Und es gibt Fässer, die auch noch älter sind als der hier, die bisher nie gesagt haben, dass sie irgendwie braun werden. Also haben wir sie nicht mit diesem kleinen Mikrozusatz Schwefel versehen. Und wir wissen noch gar nicht so genau, wo die Reise dahin geht. Ich finde es mega interessant, dass gerade aus dem Pettental die Sachen nach so einer wilden Phase irgendwann wieder relativ klar und zugig werden und fast so ein bisschen Komponenten zwischen Jura und Champagner haben. Also wir haben auf der einen Seite so diese Autolyse-Effekte, dass die Hefe damit gearbeitet hat. Und dann aber auch ein Effekt, den wir heute sehr, sehr hoch schätzen, nämlich eine Aktivität, die an der Oberfläche der Weine im Fass wieder stattfindet. Da ist Florhefe am Start, aber eben auf eine reduktive Art und Weise, also nicht, dass der Wein braun wird.
Aber was treibt dann an, dass man einen Wein wie den so in die Flasche bringen will? Also man weiß es ja nicht, ob du es machst, aber was ist der Antrieb? Weil ich sage es, natürlich, das war jetzt so eine Diskussion, Wein mit Schwefel, Wein ohne Schwefel. Wir wissen, dass der Amount an Schwefel, der da drin ist, oder wenn du den jetzt dann bei der Füllung schwefelst, mini ist. Also in jeder komischen Wurst von Aldi ist das Zehnfache an Schwefel. Ich hoffe, da geht keiner zum Aldi Wurst kaufen. Aber ich sage nur, ist viel größer. Und deshalb ist das immer so eine komische Diskussion. Aber was ich mal gehört habe, und das war sehr interessant beim Philipp Wittmann, der hat gesagt, ja, meine pH-Werte und so weiter sind auch alle niedrig genug. Ich könnte auch die Weine alle ohne Schwefel füllen. Aber mir fehlt dann die Riesling-Stilistik. Und da hat er schon ein bisschen recht. Also dieses wahnsinnig straffe, enge, sehr leicht zitronige Zeit, das kommt ja schon oft ein bisschen von dieser Schwefelung.
Aber das, wie hat, du richtig sagst, hat der Wein doch jetzt aber schon, finde ich.
Ja, aber er ist schon ein bisschen offener jetzt.
Ja, als gut, er ist halt auch 4 Jahre alt.
Richtig, ja.
Also im Prinzip ist ja unserer jetzt im gleichen Stadium, der ist genauso unbehandelt, das ist einfach, liegt da drin, liegt jetzt allerdings auf der Feinhefe, ist schon mal abgestochen. Aber es wird natürlich jetzt dann beim Füllen, wird der jetzt noch ein bisschen geschwefelt, so wie du sagst. Also ich finde einfach, wir haben 1000 Spielrichtungen und das ist ja das, was es eigentlich spannend macht. Und es wäre ja schade, wenn jeder versuchen würde, in einem bestimmten Stil, der vorgegeben ist, seine Weine zu vinifizieren. Weil diese Diskussion, das ist ja das, was wir lieben und was uns an Wein fasziniert.
Ja, ja, und vor allem, es mag ja auch nicht jeder das Gleiche. Also.
Nee, das ist und wir gut, dürfen uns ja auch alle ein bisschen weiterentwickeln und wir brauchen ja auch Dinge, die wir weiter erzählen da draußen. Und wenn es zumindest möglich ist, auf ein paar Sachen mal zu verzichten oder die Rezeptur anzupassen, dann lass es uns doch probieren. Ja. Und was du gesagt hast, ich möchte mich da gar nicht so sehr drüber streiten, sondern ich möchte uns nur einen Denkanstoß geben. Was erkennt man noch? Wir erkennen ja nur das, was wir schon kennen, wie der Name schon sagt. Und wenn wir sagen, wir erkennen den Riesling oder wir erkennen Lagen und Herkunft, dann nur auf die Machart, wie sie bisher schon geschehen ist. Und wenn wir vielleicht jetzt mal 15 Jahre lang eine andere Machart haben, wie wir es ja auch schon miterlebt haben mit Holzfasseinsatz, mit Reinzuchthefen oder Spontangärung, da hat sich ja auch richtig viel verändert. Und auch am Anfang haben wir vielleicht gesagt, wir erkennen jetzt diese Lage gar nicht mehr wieder, weil die Gärung so in den Vordergrund gerückt ist. Heute haben wir das ganz gut wieder zusammengebracht. Und vielleicht sitzen wir in 10 Jahren auch da und sagen, bei den auch natürlicheren Weinen oder mit weniger Schwefel oder weniger Sterilisation versetzten Weinen, erkennen wir irgendwann wieder Herkunft. Ich für mich im Keller kann nur sagen, es fällt mir so einfach wie nirgendwo anders, wie wahrscheinlich die meisten anderen Winzern übrigens auch, wenn wir im Keller meistens ja unsere Sachen roh und ungeschwefelt probieren, da die Winger zu unterscheiden. Mhm. Nur kennt ihr diese Profile nicht, weil die bisher gar nicht am Markt waren.
Na gut, die Frage, die uns weiter alle beschäftigen wird und so wie du sagst, wir entwickeln uns ja mit jedem Jahr weiter. Wir versuchen ja jedes Jahr, also jedenfalls diejenigen, die versuchen wirklich große Weine zu machen, versuchen ja jedes Jahr noch ein bisschen nachzujustieren und noch besser zu werden. Und die Frage, die sich dann stellen wird, ist, wie sowas in 15 oder 15 Jahren schmeckt. In dem jungen Stadium ist es ganz völlig eindeutig, wobei das ja auch ein großer Unterschied ist zwischen so einem Wein wie dem Pettental jetzt da und einem Naturwein, der in einer Amphore auf Maische vergoren ist und insofern von vornherein eine völlig andere Stilistik hat. Also ich finde das persönlich jetzt gar nicht so, ich hätte mir das jetzt eigentlich extremer vorgestellt. Mhm. Wenn ich jetzt ehrlich bin.
Ich habe das als Brückenwein mitgebracht, um eigentlich mit uns gemeinsam drüber zu reden, dass wir vielleicht gar nicht so weit auseinander entfernt sind, wie man das manchmal medial hochspielt.
Am Ende ist wir bauen Brücken.
Ja, guck mal da. Nee, er spielt es medial hoch.
Ja, wir auch immer.
Auch wir.
Ich stoße mal mit deinem an.
Hier, Quadruple. Cheers.
Curly. Prost da ins Publikum, ja. Aber Pettental ist schon deine Paradelage sozusagen.
Ja, Pettental ist einfach ein ultra spannendes Stück. Ich will mich nicht immer so festlegen. Ich mag Stücke aus dem Ölberg auch extrem gerne, weil sie oftmals schon früher irgendwie auch mitteilsam werden. Ich mag den Hipping, den wir dann im ungeschwefelten Bereich als Fuchsloch oder Fuchs eher bezeichnen, sehr gerne, weil er sehr teig, sehr, sehr tiefgründig werden kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir über große Lagen und nicht Großlagen reden, dass man die Liebe zu jedem Stück auch eigenständig ausleben darf. Und sonst bräuchten wir ja die ganzen Namen nicht. Das ist ja kein Werbegag, den wir irgendwie draufschreiben und günstigen Wein teurer zu machen, sondern weil wir uns verliebt haben in ein Stück, was sich wiederholbar wieder von anderen Stücken differenzieren lässt. Das ist das Prinzip, für das ich in den Verein gekommen bin. Mhm. Das ist eine große Lage und im trockenen Bereich dann eben das große Gewächs.
Wie ist das in so einer Lage eigentlich? Also Lage ist hervorragend spektakulär. Ich war da mal 2013 und habe auf der B9 ein Riesenverkehrschaos ausgelöst, weil ich einfach stehen geblieben bin und auf den Hügel geschaut habe. Wenn man da so reinfährt, ist links, linke Hand ist der Rhein, rechter Hand der rote Hang. Und es ist so steil, es ist unglaublich. Schaut super aus, war Sonnenuntergang und ja, ich war sogar im Radio dann, war ziemlich spannend. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch unglaublich aufwendig zu bearbeiten, so Raupenfahrer und so weiter. Helft ihr euch da? Ich weiß nicht, wie viel Winzer sind da in deinem Pettental? 6, 7?
Also letztlich sind so fast alle, die sich mit der Rheinfront beschäftigen, da vorne auch mit dabei jetzt im VDP. Und ich bin sehr dankbar, dass ich schon in der Zeit vor dem VDP einen guten Austausch zu Kollegen hatte. Also wir haben in diesem Roten Hang ja auch so eine Gemeinschaft, die heißt Wein vom Roten Hang, wo wir sehr früh schon angefangen haben, Sachen zusammen zu machen, was automatisch dazu führt, was noch zu Zeiten meiner Eltern undenkbar waren, dass man unter den Kollegen sich Sachen ausleiht und miteinander sich austauscht und wenn die eine Spritze mal nicht funktioniert, beim Nachbarn mit aushilft. Und dann kam das Thema VDP dazu und jetzt gibt es auch Betriebe, mit denen ich da extrem gerne und eng zusammenarbeite. Und also mit dem Johannes von Gunderloch haben wir einen richtig engen Austausch und wir habe manchmal das Gefühl, wir machen den Außenbetrieb fast zusammen, weil wir so viel telefonieren wie mit dem Markt nicht. Und dann gibt es auch andere Betriebe, wo man sich beim Pflanzenschutz hilft und generell eigentlich eine ganz tolle Atmosphäre hat, finde ich jedenfalls. Und ich feiere das sehr, weil wir ja jeden Tag an denselben Arbeitsplatz gehen. Das ist zwar eine andere Firma, die oben drauf steht, aber ich habe das immer sehr genossen, draußen zu sein und Leute zu treffen. Und gerade habe ich wieder einen anderen älteren Kollegen aus dem Ort getroffen und wir haben beide den Traktor ausgemacht und sind ausgestiegen und haben mal geschwätzt und gesagt, das ist eigentlich so effizient. Andere würden jetzt sagen, wir verbrennen gerade Zeit. Ich sage, das ist so viel einfacher, als sich abends zu verabreden und wir stehen einfach im Wingert und quatschen eine halbe Stunde und das tut unfassbar gut. Also ich mag das gerne.
Du hast vorher gesagt, das ist relativ heterogen, das Stück auch. Also nicht so klein, was hat das, 20 Hektar oder so?
Ja, also grundsätzlich ist dieses Ganze, was man Pettental bezeichnen darf, doch deutlich größer. Aber das, was wir im VDP klassifiziert haben, ist dann irgendwie unter 20. Okay. Und da sind aber eigentlich alle dabei. Also, so wenn man sie jetzt aufzähle, das sind wirklich also die ganzen tollen Benchmark-Betriebe.
Na, braucht man die, nur so.
Sind da mit drin und wir sitzen Reihe an Reihe. Und dann flimmert das ja auch. Das heißt, du hast da mal ein Stück, dann kommt wieder der andere Kollege, dann bist du wieder dran. Was ich halt ganz, ganz toll finde, und das ist auch eine Veränderung in den letzten 10 Jahren, die man heute im Hang sieht. Wenn du heute mit dem Auto vorbeifahren würdest, würdest du sehen, dass im Pettental letztlich fast alles Öko ist. Also du siehst nichts mehr Abgespritztes, es ist alles glyphosatfrei. Und das sind so Veränderungen, die halt dann auch damit zu tun haben, dass die Weine eine Aufmerksamkeit haben und dass sich dann auch achtsame Betriebe damit beschäftigen. Und das sind Dinge, die manchmal vergessen gehen, wenn man immer nur über teure Weine und große Gewächse geht. Aber damit steigt natürlich auch die Aufmerksamkeit für die Herkunft. Und die Erosion hat massiv abgenommen. Der Rhein ist nicht mehr so rot, wenn es im Sommer regnet. Also die Kindfer. Und es hat einen Starkregen gehabt. Dann war der Rhein richtig blutrot, weil die ganze Erde aus diesem roten Verwitterungsgestein, die vom Wasser sehr angegriffen wird, dann abgeschwemmt wird. Und wenn das voller Begrünung steht und du nicht mehr irgendwie Sachen ja töten musst, also abspritzt, dann bleibt da auch eine Bodenstruktur und die hält den Hang auf.
Viel stabiler der Boden.
Viel stabiler. Dann. Es gibt teilweise Weinberge, wo du siehst, wo noch normal gearbeitet worden ist lange Zeit, da fehlt fast ein Meter Boden. Da siehst du richtig, von einem Winger zum nächsten geht es so richtig Stück bergab und das hat schon was mit Aufmerksamkeit für Terroir, was man so gern auf die Adelierte schreibt.
Und hat es, seitdem du jetzt in dem VDP Mitglied bist, auch nochmal das verändert, wie du mit anderen Winzern zusammenarbeitest da in dem Gebiet, oder?
Ich glaube, wir hören gar nicht mehr auf, uns zu verändern und deswegen kann ich auch das, was der Steffen gerade mit der Sophie durchmacht, gut verstehen, dass man immer wieder auch die eigenen Produkte und die Portfolios überdenkt und immer wieder auch durch den Keller geht. Es gibt Nächte, da komme ich aus dem Keller hoch und denke, jetzt muss ich doch nochmal alles ganz anders machen. durch den Austausch und auch gerade das Links und Rechts probieren, das prägt einen. Das habe ich auch heute so genossen.
Das regt einen an und man hat dann immer, stellt es auch wieder in Frage und der Austausch ist auch natürlich nicht mit jedem gleich. Das ist ja ganz klar, bei 200 Leuten oder jetzt was weiß ich was, in Rhein-Hessen seid ihr irgendwie 18 oder so.
Nee, wir sind über 20.
Über 20, ja.
Also wenn wir die Sektmacher mit dazu nehmen.
Ja, und bei uns in der Pfalz sind es 25, du kannst nie mit jedem gleich eng sein, das ist ja ganz klar, aber es ist schon ein unglaublich guter Austausch.
Aber ich finde das auch, kann das wohl verstehen, wenn ich jetzt denke, so wenn ich irgendwie im Studio bin oder Songs schreibe oder so und manchmal weiß man auch nicht weiter und dann fragt man den Kollegen irgendwie und je mehr man irgendwie im Austausch ist, desto mehr kann man auch irgendwie sagen, ah ja, ich würde es vielleicht doch lieber so machen. Mit's
eigene klarer,
Genau, weil sonst hat man manchmal ein Brett vorm Kopf. Das
Man muss sich halt auch überlegen, was die Funktion von einem Verband ist und ich finde, dass er halt auch verbinden darf und deswegen haben wir es gerade in Rhein-Hessen auch sehr viel in den letzten Jahren getan, um mehr miteinander auch zu machen wieder. Wir gehen zusammen durch die Weinberge, gucken uns das an, besprechen das und versuchen uns auch mit Themen der Zukunft zu beschäftigen, die über das Thema Klassifikation hinausgehen, weil das ist ja nur eine Baustelle und auch Messen sind nur eine Baustelle. Es gibt so viele Dinge, die man gemeinsam machen kann, weil du es allein gar nicht hinbekommst. Und dafür hat auch, glaube ich, in Zeiten von Social Media so ein Verband und so eine Verbindung immer noch eine Bedeutung, weil du alleine doch bei großen Projekten manchmal ganz schön alleine da stehst. Und,
Jetzt weg vom Romantischen, vom Winemaking. Inwiefern hast du das im Verkauf gemerkt?
Was?
Naja, den Beitritt im VDP, ist es dann so ein richtiger Push im Verkauf? Bekommt man also bessere Importeure oder bessere Möglichkeiten? Oder?
So schnell kannst du das ja nicht messen, aber es ist schon klar, also die ersten Auftritte mit dem Verband, die waren legendär. Als wir das erste Mal auf der Prowein standen, ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und zufälligerweise war in dem Jahr auch noch die Farbe des VDPs, wurde von grau auf blau gedreht, was letztlich ziemlich genau unser Etikettenton war. Ich dachte,
das macht man immer.
Also, es war ein wunderbares Gastgeschenk.
Das ist über Regenbogenfarbe.
Übrigens, der spektakulärsten, tollsten Aufnahmen, über die ich mich sehr freue, was die Pfalz da gemacht hat mit Odinstal. Man merkt natürlich gesteigerte Aufmerksamkeit, aber wie es dann so ist, man verändert sich, man verändert auch so seine Wertigkeit und du verlierst auch wieder Partner. Das darf man auch nicht vergessen. Also viele Partner, mit denen ich vor dem VDP auch aufgewachsen bin, sind heute nicht mehr unsere Vertriebspartner und wir haben neue dazu bekommen und das wird auch ein Stück immer so ein bisschen weitergehen. Aber der VDP hat schon sehr, sehr viel geholfen, um die Augen aufzumachen, um erstmal auch Aufmerksamkeit zu generieren. Vielleicht auch da, wo man es gar nicht unbedingt immer gewollt hat, aber es wurde einfach genauer hingeguckt und das ist schon ganz, ganz nice, würde man sagen, aber es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ein
bisschen Schwund ist immer.
Du bist ja auch passionierter, nicht Süßwein, aber Weine mit Restsüße-Macher.
Oh ja, jetzt werde ich wieder wach.
Ja, das ist dein Thema, Curly. Bemüht man sich, wenn man beim VDP ist, mehr trockene Weine zu machen, weil es mehr wert sind plötzlich?
Nee, also diese Art von Prägung habe ich, so wie man mich kennt, bisher nicht angenommen. Also ich glaube, wenn wir wertvolle Sachen machen, dann darf das, wie der Steffen sagt, auch eine Heimat finden. Und das stimmt schon, dass wir 2008, als ich zu Hause übernommen habe, war das Thema Kabinett jetzt in Rheinhessen nicht unbedingt Kernprofil. Aber wenn wir heute durch die Reihen gucken, findest du kaum junge Betriebe. Wir hatten ja gestern von der Maxime Herkunft Rheinhessen auch so eine Bottleshow im Postlager hier in Mainz. Und da waren richtig schön viel Kabinette dabei.
Ja.
Und ich finde es richtig, richtig stark, wie Regionen sich ändern können, wie man auch merkt, dass es Profile gibt. Und by the way, Kabinett ist genau das Gegenteil von Naturwein, weil du brauchst halt, um zu stabilisieren, Schwefel. Aber dafür hast du halt das andere Zellgift, nämlich Alkohol, reduziert. Also es hält sich vielleicht irgendwie in der Sterblichkeitsrate irgendwie so die Waage. Kabinett ist eine riesengroße Leidenschaft, die wahrscheinlich auch unser erster großer Motor waren. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückguckt und die ersten Durchbrüche, mit denen wir auch Aufmerksamkeit generiert haben, das war schon das Thema Kabinett, aber eben nicht als Preisklasse, sondern als Geschmackskorridor. Manche sagen fast als ein Mythos, wieder Kabinette zu machen, die der Herkunft gerecht werden und damit eben auch, wenn ein Kabinett aus dem Pettental kommt, dann kostet das Gleiche wie ein Pettental großes Gewächs, weil wir die Herkunft belohnen. Und nicht den Zucker oder den Alkohol oder so.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Gibt es Bestrebungen oder irgendwann mal Restsüße Weine auch irgendwie auszuzeichnen?
Tun wir doch schon. Wir nennen sie Kabinett oder Spätlese oder Auslese.
Ja, sind genauso aus großen Lagen ist ein Kabinett, hat den Anspruch eigentlich wie ein großes Gewächs und eine Spätlese aus einer großen Lage hat auch den gleichen Anspruch.
Nebenbei heißen wir ja auch nicht Verband Deutscher Naturweinversteigerer, sondern Prädikatsweingüter. Also die Prädikate haben ja schon noch eine relevante Bedeutung, vielleicht in dem Bereich. Und wenn wir in andere Regionen reingucken, freuen wir uns sehr, dass die Prädikate an Moselzahn, Rover so eine Bedeutung und Achtsamkeit erfahren. Für einen Weinstil, den du so auf der Welt wahrscheinlich nirgendwo anders wieder nachmachen kannst.
Das ist große USP, ja.
Kabinett, genau. Lebensgefühl auf jeden Fall.
Das, das Wort hat mir vorhin gefühlt. Ich wollte das Religion sagen, sondern Lebensgefühl du hast. Danke.
Ich muss da mal eine Frage stellen. Unterbrich mich nicht, Willi, bitte. Kabinett, ja. Ist ja eine meiner Leidenschaften. Und wenn ich jetzt meine Homies erkläre, ey, guck mal, Kabinett trinke ich voll gerne. Woher kommt Kabinett? Ist ja keine Lage oder woher bekommt dieser Begriff? Wie kann ich das jemand erklären?
Kabinett ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist fast alkoholfrei und Zucker und Süße halten sich eine mega gute Balance. Ich glaube, dass letztlich dieser Konzentrationsgedanke genau auf den Kopf gestellt beim Kabinett wieder Sinn macht. Und wenn man genau hinguckt, sogar auch die Idee der großen Lage. Weil es gibt ein paar Weinberge in Deutschland, in denen die physiologische Reife schneller vorangeht als die Zuckerreife. Das heißt, du kannst Trauben schon mit wenig Zuckerkonzentration ernten und trotzdem würden Kinder die Trauben schon pflücken und essen. Das heißt, das sind keine harte Perkel, sondern das sind saftige, gute Trauben. Und wenn wir die dann vergären und eben nicht ganz vergären, sondern früher stoppen in der Gärung, ob mit Temperatur oder mit Schwefel, das sei mal dahingestellt, dann kommt ein Weinstil raus, den man fast wie Limo trinken kann.
Also, das kann ich bestätigen.
Aber
das,
der Curly,
das pfeift, sagt man.
Aber der Begriff kommt.
Wurde es in einem Kabinett gelagert?
Ja, nee, der wurde wirklich in einem, das kommt aus dem Kloster Eberbach, der Begriff. Da gab es einen Kabinettkeller. Schrieb sich mit C und einem, mit C-A-B, mit nur einem T am Schluss, Kabinett, quasi Keller, in dem die besten Weine verwahrt wurden. Allerdings waren die am Anfang eher trocken. Also Kabinett, was wir heute als Kabi bezeichnen, ist eigentlich ein Ausdruck aus dem, was ab 71 dann als Weintyp entstanden ist. Den Weinstil gab es vorher schon, aber er hieß nicht Kabinett.
Aber wie heißt das Kloster?
Eberbach im Rheingau ist
es. Okay, ich muss es mir merken. Okay, alles klar.
Man kann jetzt ganz viel verwirrende Geschichten über Prädikate erzählen in der Zeit, bevor wir bei den großen Gewächsen und so weiter sind. Lass uns das bitte überspringen, weil ich glaube, dass wir heute eigentlich schon eine Wiedererkennbarkeit oder Mediendeutsch heißt das Profilierung für eine Vokabel Kabinett wieder erwirkt haben. Wenn wir dabei bleiben und dafür einstehen, dann erreichen wir mehr, als die Historie dreimal in Frage gestellt zu haben.
Ja, das ist safe. Ich habe mich nur immer gefragt, wo das herkommt. Tut mir leid.
Wenn man jetzt nicht in die Historie schaut, sondern in die Zukunft, wenn du jetzt der Steffen Christmann wärst, was würdest du denn in den nächsten 10 Jahren wünschen vom VDP?
Wow.
Also nicht, was du als Winzer bekommst, sondern, ich meine, Steffen hat ja auch gesagt, es ist immer eine Entwicklung. Wir reden hier von sehr schnellen Entwicklungen, also GG, erstes Gewächs nur im Rheingau, dann erste Lage, große Lage. Also es wird immer so ein bisschen anders benannt.
Wir sind ja letztlich eine ganze Gemeinschaft von Steffen Christmanns. Wir sind alles Winzer, die zusammen uns eine Struktur geschaffen haben, die Zukunft zu gestalten. Und ist ja nicht so, dass der Steffen sich da, glaube ich, im Kämmerchen allein hinsetzt und sich was ausdenkt, sondern da gibt es ja Prozesse und Delegationsdinge dafür.
Das ist ja klar, aber es halt.
Ich glaube, wir arbeiten ja schon jetzt dran und es gibt ja auch gleich, wenn der Franz nach uns auf die Bühne kommt, ganz viel Ansätze, sich mit Zukunft und Relevanz für eine Art von Verbandsstruktur auseinanderzusetzen. Und da werden natürlich die Themen der Zeit, unserer Generation mit Greta Thunberg und allem, was damit passiert, ist, das ist für mich viel relevanter als jetzt, wie ich den Wein auszeichne. Das ist ein gutes Raster und ich will mich gar nicht mehr darüber streiten. Ich nutze das gerne, aber ich nutze auch das, was man in der Zukunft dann an Raster vorgibt, weil ich Wein machen will. Und Wein so, dass die Menschen das als eine Botschaft und auch als einen Übersetzer verstehen für das, wo er eigentlich getrunken wird, nämlich am Tisch, wenn Leute zusammensitzen. Und wenn der Wein eine Geschichte erzählt auf dem Tisch, die zu ihrer Lebenshaltung passt oder zu den Produkten, die sie drumherum essen und trinken, dann haben wir richtig viel erreicht. Dann wird nämlich auch nebenbei kein schlechtes Geflügel mehr gegessen, sondern vielleicht eine Karotte mehr. Und wenn überhaupt, dann achtsamer mit landwirtschaftlichen Produkten umgegangen. Und dafür ist Wein eben wichtiger als die paar Hektar, die wir eigentlich nur landwirtschaftlich bewirtschaften, weil wir einen echten Impact haben, wenn man ihn als Auslöser nimmt, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir die Augen offen behalten und uns nicht festbeißen auf Themen, die aus unserer Historie kommen, weil nicht nur das Klima sich wandelt, sondern auch die Menschen, mit denen wir zusammenleben in einer Generation. Und deswegen ist das eigentlich, ich glaube, dass wir da aber auch genügend Grundlage haben. Wir werden uns auch damit auseinandersetzen, wie Weine, die mit weniger Schwefel und mehr Schwefel in einem Verband sind. Wir werden uns damit auseinandersetzen, wie viel Dinge man im Weinberg tun muss und vielleicht wie viel man auch weglassen kann. Und wir werden natürlich auch eine Haltung übernehmen als Verband für ja, Themen, die sich mit Natur und Wildnis beschäftigen. Also deswegen ist es gar nicht so weit weg. Ich glaube, das fühlt sich manchmal von außen betrachtet weiter weg an, als es in Wirklichkeit ist.
Der Willi denkt, ich denke mir das abends aus und ab da gibt es dann so ein UKAS und dann müssen sich alle VDP-Betriebe am nächsten Tag dran halten.
Ja klar, mit einer WhatsApp-VDP-Gruppe.
Natürlich. Ja genau. Geht dann,
kommt dann so nachts um drei so Nachrichten rein.
Tageslosung geht raus, der Präsident fordert alle Betriebe
am Morgen ab. 5G.
Mädel. Ja. Das ganz große Gewächs kommt ja, da
rein. Was die Österreicher sich immer vorstellen, wie das in Deutschland läuft.
Nein, ich glaube, Wandel tut immer ein bisschen weh, aber dem Steffen wahrscheinlich am allerwenigsten, weil der Steffen, glaube ich, dafür schon die Augen sehr weit offen hat. Und wer mal Verantwortung übernimmt in so einem Verband, der weiß, dass es nur weitergeht, wenn man auch die Bewegung sieht und auch die mitnimmt, die sich bewegen. Und dass die Zukunft eines Verbandes von innen heraus entsteht und nicht durch die von außen sagen, das ist aber alles scheiße. Dann wer das begriffen hat, der weiß, dass man miteinander viel weiterkommt, als wenn man sich gegeneinander aufbaut.
Ganz klar, dass der VDP, der kann keine Stil oder irgendwas Vorgabe sein, sondern alles, was groß in Deutschland an Wein entstehen kann, muss seine Heimat im VDP haben. Und das muss eine große Varianz möglich sein. Ist meine feste Überzeugung. Eigentlich denke ich auch, dass das von den meisten Kollegen geteilt wird. Und die Anerkennung, das heißt nicht, dass ich selbst auch alles genauso machen muss. Also wenn ich die Stilistik, die der Kai jetzt macht oder andere machen, die schmeckt mir super, wenn ich die zu Hause trinke. Das heißt nicht, dass ich selbst das auch so machen muss, sondern ich mache dann das, was mein Ding ist. Und es wäre ja alles Quatsch, wenn wir alles in eine Soße reinkippen würden und jeder macht dann das Gleiche. Das ist völlig klar. Unsinn.
Ich glaube, die große Herausforderung in Zukunft ist eben auch, die Winzer zu begeistern, mit uns gemeinsam was zu tun, die auch in Zukunft die Verantwortung für ihre Heimaten, ihre Regionen übernehmen. Weil wenn wir die Talente bekommen, und es geht eigentlich immer um HR, um Personal im eigenen Betrieb und um die Talente im Verband, dann bekommen wir auch die Menschen, die sie mitnehmen. Und deswegen dürfen wir uns dem gegenüber nicht verwehren und abwarten, bis die ihre 3 Pfund Salz gefressen haben, wie man früher gesagt hat, sondern man sollte sie eigentlich rechtzeitig an die Hand nehmen und mit ihnen gemeinsam Zukunft machen und dann sind wir sehr weit.
Ja, aber apropos, wie sieht's aus? Kann man schon verraten, wer kommt als nächstes? Wird hier der nächste VDP-Mensch geleakt, der eintritt?
Du,
oder?
Kommen immer wieder, heute. Ja, ich meine, wir als Bund haben ja sowieso da wenig dazu zu sagen, aber generell ist das ein permanenter Wandel. Wir haben das ja heute auch vom Daniel Deckers gehört, von den Leuten, die vor 25, 30 Jahren dabei waren, ist noch nicht mal mehr die Hälfte im VDP. Und es kommen immer wieder neue hinzu und jedes Jahr haben wir eigentlich 3, 4 neue Mitglieder, die dabei sind und trotzdem sind wir seit Ewigkeiten bei 200 Mitgliedern. Also es geht einfach immer wieder voran und neue kommen und ich bin da ganz entspannt.
Wir schauen der Zukunft gelassen entgegen.
Ja. Guter Wandel.
Ja. Ja, da gibt es Dinge, die außerhalb des VDPs liegen, die mich mehr beunruhigen.
Das stimmt.
Österreich?
Willi?
Man weiß es nicht. Super, also von mir aus seid ihr entlassen. Ne?
Okay, alles klar.
Wollt ihr noch irgendwas
ich hätte vielleicht
sagen, gerne, Wissen mit auf den Weg geben? Oder ist Fragen, im Publikum noch irgendwer, der irgendwie was zu sagen hat?
Ich habe noch eine Frage an dich, Willi, weil du bist jetzt ja schon einer der aufmerksamsten Begleiter des Inner Circles und trotzdem redest du ja mit normalen Menschen im Alltag. Wie hat sich das für dich angefühlt in den letzten Jahren, die Übersetzungsleistung zwischen Eliten, Verrückten und Menschen am Dresen zu machen in deinen Konzepten? Spürst du da eine Veränderung? Ist das für dich einfach nur dein Job oder hast du da was, was du uns mitteilen
willst? Nein, es kann nicht nur ein Job sein, das ist ja auch eine Berufung so. Also es ist ja auch so, wenn ich frei habe, trinke ich Wein oder sitze mit Wintern zusammen und esse mit denen und rede über Essen oder Landwirtschaft oder Wein.
Macht keine Ahnung. Stimmt, ich kann es bezeugen. Ja.
Ich glaube, also so wie du vorher gesagt hast, dass das, ich bin auch einer, der natürlich kann man Corona jetzt nicht gutheißen oder so, aber diese 2 Jahresentschleunigung, wenn man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat und sich ein bisschen Zeit genommen hat, das war nicht so verkehrt. Also ich glaube, da ist viel weitergegangen bei vielen Leuten, die immer so im Hustle waren und im Hamsterrad und ich muss jetzt den höchstmöglichen Ertrag mit dem wenigsten Aufwand irgendwie rausreißen. Ich glaube, da haben wir gesehen, dass das eben nicht so ist und dass man vielleicht schon ein bisschen, ja, gerade nachhaltiger denkt. Und ja, wie ich das merke, wir merken in der Bar tatsächlich, wir haben ja immer so 80% Stammgästeanteil oder fast mehr und die hauen einfach noch mehr rein jetzt. Und das ist aber gar nicht Solidarität, sondern die Leute verstehen schon, dass Qualität immer wichtiger ist und gerade auch das Nachhaltige halt zählt. Und ich weiß nicht, ich finde Menschen komisch, dass sie ein Hühnchen beim Aldi für 1,99 kaufen. Das finde ich gefährlich sogar. Also nicht nur komisch, sondern gefährlich. Und dann, das ist schon unser Auftrag, dass wir da so ein bisschen entgegenwirken. Also meiner als Wirt, deiner als Landwirt oder Weinbauer. Und ja, deswegen sind wir ja auch hier und reden gerne ein bisschen. Super, dass ein paar Leute zuhören. Aber ja, also ich finde das schon, dass das...
Ab jetzt Kalbsleberkäse in der Freundschaft.
Gut. Bombe, Prost.
Ja. Super. Ja, vielen Dank für die erste Runde hier. Bitte einmal Applaus für unsere Gäste.
Vielen Dank. Danke schön. Vielschlagkabinett.
Muss ich jetzt wieder anfangen?
Ja, klar. Können, hier kommt Willi.
Ja, hi. Hier kommt Franz. Franz Wehrheim. Super, dass du da bist. Wir haben gerade über Nachhaltigkeit gesprochen.
Ich habe es zugehört, sehr aufmerksam.
Warst dabei, oder? Mhm. Und du hast mir heute voller Begeisterung erzählt, dass du jetzt gemeinsam mit Johannes Hasselbach eine, Vorsicht, Arbeitsgruppe, heißt das so?
Ja, das
Arbeitskreis.
So ist der VDP ja organisiert. Ne? Wir haben ja straffe Strukturen und die Theresa und die Hilge und die ganzen im VDP, da ist natürlich viel Zug dahinter und dann ist gleich ein AK Nachhaltigkeits
AK, ja. Arbeitskreis. Ja. Und dann tippt man so auf Zoom.
Ja, Zoom haben wir in den letzten Tagen, oder in den letzten Jahren viel gehabt, ja, durch Corona.
Nice. Und was wurde erarbeitet?
Das ist ja, also erstmal muss man sehen, wir kommen ja von der Richtung, wo es um Nachhaltigkeit ging im VDP. Also der Grundgedanke waren ja naturnahe Weine. Wie auch immer man das definieren mag. Ich meine.
Sehr dehnbarer Begriff, wie man weiß.
Stimmt. Leider wird es oft nur über den Schwefeleinsatz als mal definiert.
Oder die Trübheit.
Oder ja, stimmt. So von daher ging es back to the roots so ein bisschen und letztendlich glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man nicht nur uns Gedanken machen müssen, was ist gut, sondern auch, wie entsteht das Gute. Und dementsprechend haben wir da als kleines oder als einzelne Weingüter haben wir wahrscheinlich wenig Impact, aber mit 200 Weingütern und so schön, wie das eben der Kai auch gesagt hat, die Signalwirkung für die Branche, wie in anderen Bereichen auch, ist natürlich toll, ne?
Was wird da besprochen? Zum Beispiel so wie in der Champagne, dass man jetzt die Flaschen auch leichter macht? Gehört das dazu oder irgendwelche? Gib mir ein paar Beispiele.
Ganz genau. Also das natürlich, am Anfang haben wir angefangen, mit den Winzern erstmal uns auszutauschen und leicht umstellbare Hebel zu suchen, die einen großen Impact haben. Und wir haben letztes Jahr zusammen mit einer Wissenschaftlerin unseren CO2-Footprint quasi gemacht. Und da hat man sehr schön gesehen, dass bis zur Füllung in die Flasche stehen wir gar nicht so schlecht da in der Weinbranche. Aber dann natürlich mit schweren Flaschen wird es dann heftig. Und jetzt haben wir immerhin geschafft, bei vielen, vielen Weingütern schon auf Leichtglasflaschen umzustellen, im Guts- und Ortsweinbereich. Und im Moment sind wir sehr eifrig an den großen Gewächsflaschen. Das sind natürlich vom Volumen her nicht mehr so viele, aber da ist viel einzusparen. Und da ist doch schon, also ich war erstaunt, was das für einen Impact bei uns im Betrieb ausgemacht hat.
Okay, und noch anderes, also Flaschen besprochen, ja, andere Sachen.
Genau.
Millionen Dinge.
Genau, Millionen Dinge.
Also, ja, mich interessiert das, weil das okay, sind ja auch Millionen so Respekt Dinge, interessant. Also von dieser Gruppe Respekt, nicht? Das ist also zum Demeter, genau. Ja, Biodün, genau.
Was ist Respekt?
Und oft hat man ja so das Gefühl, dass, also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dass diese Gruppe Respekt so ein bisschen der Demeter für VDP-Betriebe ist.
Ja, gut, aber
der schicke, ja, halt, der schicke halt, Demeter,
halt. So mehr oder weniger. Jetzt, nein, aber sag. Also. Nee, hast schon recht, aber das hat sich auch entwickelt. Das war einfach eine junge Gruppe und da waren am Anfang halt viele VDPler dabei, aber wir haben ja jetzt, mittlerweile ist die Gruppe auch gewachsen und sind auch mittlerweile ein paar andere Betriebe.
Aber
dabei.
Mal für alle, die das nicht kennen, was passiert bei Respekt?
Respekt ist einfach ein, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist einfach ein Biodünn-Zertifizierer so gesehen, der sich nur um Weingüter kümmert.
Okay.
Und bei uns im Nachhaltigkeitsprogramm im VDP war es halt so, also Nachhaltigkeit definiert sich ja über diese klassischen drei Säulen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Letztlich ist es so, dass wir in Deutschland sehr hohe soziale Standards schon haben. Ach, wenn das in der Landwirtschaft nicht immer so ist. Ne? Also da muss man schon gucken. Aber ich glaube, wir VDP-Betriebe gehen da schon mit sehr gutem Beispiel voran im Vergleich zu anderen Bereichen in der Landwirtschaft. Und dann steht natürlich der ökologische Aspekt im Kern, weil das ist das, wo wir uns meistens mit beschäftigen. Außerdem ist in Deutschland auch so, dass mit diesem ökonomischen Teil, da sprechen die Leute nicht gern drüber. Also
übers Geld?
Ja,
übers Geld. Du hast in Amerika also studiert, oder?
Hab ich nicht. Nee, aber das ist so, das haben wir so beobachtet.
Da rennen wir immer über das Geld.
Da rennen wir immer über das Geld.
Ja, finde ich schon. Also ich finde auch, dass das immer so, also wir leben ja so ein bisschen in einer Neidgesellschaft und man redet nicht gern ums Geld, das stimmt. Ja. Aber eigentlich ist es sau wichtig. Also wenn zu mir jetzt jemand sagt, hey Willi, bring eine Flasche. Und ich meine, weißt du schaust halt einen an und dann hat er vielleicht eine Rolex oder einen super Ludwig Reiter Schuh oder so irgendwie. Und dann
was für Schuhe?
Vielleicht
ist es ein Schuster.
Ludwig Reiter. Das ist ein Schuster aus Wien.
Komm nicht der Kreuzfetter mit.
Und dann kannst du halt irgendwie so ein bisschen vielleicht kategorisieren oder nicht, aber trotzdem redet man irgendwie gerne über das Geld und sagt, wie ist dein Budget? Und dann ist es oft auch schon ein bisschen so komisch. Man traut sich dann nicht so. Man traut sich auch Vertreter nie am Porsche fahren. Man fährt immer den Golf und mit Porsche fährt man nur so. Ja, klar. Ganz normal.
Naja, aber es ist schon richtig. Nach für, wenn du das jetzt aus betrieblicher Nachhaltigkeitsperspektive siehst, ist ein gesunder Betrieb, der ist auch in der Lage, in Nachhaltigkeit zu investieren. Also wir bei uns jetzt im Betrieb, wir haben ein Heizungskonzept gestaltet, weißt du, ein Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Solar, unterschiedliche Komponenten. Das kostet natürlich Geld. Da musst du in der Lage sein, das zu tun. Neue Maschinen, Traktoren, die effektiver sind.
Aber wie schaut dann so ein Arbeitskreis aus? Also du hast jetzt das gemacht und dann berätst du die anderen, wie die das auch machen können? Oder?
Nee. Das einmal ist es natürlich so, dass die Kompetenzen in den Regionen, sag ich mal, wir haben weinbaulich ist ja viel Kompetenz da. Ne? Und dem muss niemand erzählen, wie der seinen Weinberg bearbeiten soll. Also das wäre natürlich peinlich. Aber was du denen schon sagen kannst ist, und das wird dann natürlich auch besprochen, wenn es jetzt zum Beispiel über Biodiversität geht, die Leute sind ja so wie in einem Hamsterrad drin und die spulen halt ihr Programm oftmals ab und da neue Impulse reinzubringen und sagen, hier, pass mal auf, wir haben jetzt hier neue Saatmischungen, Begrünungsstrategien, haben dann auch Experten quasi, die uns immer wieder Input liefern und so kommen natürlich neue Anreize in die Weingüter und das setzen die auch wirklich hier und da schon um. Und jetzt sind wir sogar weitergegangen und haben beschlossen, dass bis 2025 jeder sich eine Nachhaltigkeitszertifizierung unterziehen muss.
Ah, da grinst er schon. Wollte ich gerade fragen, ist
das so ein Sie? Okay. Wer kommt da vorbei und checkt das aus? Oder wie passiert
also,
da?
Ja, also ich besuche dann alle 200 Weingüter hebt dann den Daumen. Oder, nee, natürlich nicht.
Also auch per Zoom.
Also letztendlich ist der Kernanspruch muss sein, dass unser VDP-Adler auch für Nachhaltigkeit steht. Klar, die Qualität ist nach wie vor das, was im zentralen Mittelpunkt steht. Aber wie gesagt, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie entsteht die Qualität. Und ich bin jetzt selbst junger Vater in der Corona-Zeit genutzt. Und ich will natürlich, dass mein Sohn, meine Tochter, ich weiß nicht, wie viele noch kommen sozusagen. Ja, also muss ich meine Frau fragen. Aber ich möchte natürlich auch, dass die in der Lage sind.
Nein, Digga, einer reicht.
Ich weiß natürlich auch nicht. Also ich möchte natürlich, dass die auch in der Lage sind, später den Anspruch an ihre Weinberge und die Weine zu erzeugen, die ich jetzt auch schon mache.
Für Investitionen in die Zukunft.
Genau, genau. Und wie läuft das jetzt konkret ab? Es gibt natürlich schon Nachhaltigkeitsverbände, es gibt Zertifizierungen, mit denen besteht ein enger Austausch. Ich habe jetzt selbst schon mit 2 Verbänden die Zertifizierung angestoßen. Von daher läuft man da jetzt durch. Das wird jetzt der erste Schritt sein. Dann ist eine neue Stelle entstanden im VDP, der sich für die Koordination, also der sich mit dieser Sache auseinandersetzt und dann auch die Weingüter muss so ein bisschen auch bewegt, ne? Weil oft sind wir ja auch so ein bisschen träge hier und da. Aber ich glaube, dass wir da schon gut Bewegung auch dran reinkriegen und da kommen natürlich, also ist nicht alles schön, klar. Jetzt als Beispiel mit dem CO2-Footprint, kriegst du natürlich gesagt, dass einige Dinge, wir haben alte Häuser, ne? Das kommt der natürlich und sagst, ja, das ist bescheiden. Das ist natürlich nicht gedämmt, nicht gemacht, viel vielleicht Denkmalschutz oder so. Das sind den Leuten dann auch die Hände gebunden, aber musst dir halt Gedanken machen, wie kann ich das lösen und wo kann ich vielleicht woanders was ausgleichen nach, ne? Also wo kann ich dann nach...
Also wird es dann vielleicht ein Nachhaltigkeitszertifikat geben? Gibt es dann auch für die, die da dann nicht mitspielen und sagen so, ja, ich mach in meinem Hamsterrad weiter.
Ein Minuszertifikat,
richtig. Nee, das nicht, aber so denkt man darüber nach, so Sanktionen oder in irgendeiner Form?
Ich glaube, wir sind da wie bei McKinsey, up or out.
Ja. Das ist ein Problem, da kümmert sich der Zukunftsfranz drum.
Okay.
Im Moment müssen wir ja diesen Prozess erstmal anstoßen und ich ehrlich gesagt, das muss auch unser Anspruch sein. Wenn wir den Anspruch haben, dass wir die 200 führenden Weingüter in Deutschland sind und internationales Renommee genießen wollen und uns erkämpfen wollen, dann muss das auch so sein, dass die Weine ordentlich erzeugt werden in unterschiedlichen Perspektiven. Das kann gar nicht anders sein.
Sowas zieht ja auch andere Leute irgendwie mit oder motiviert ja auch Leute, wenn die sehen, boah, es gibt jetzt Leute, die sich dafür irgendwie engagieren und dann auch aktiver am Start sind, dann ist es ja bestimmt auch so, dass man von außen sieht, okay, ich habe Bock, da mitzumachen, wie wenn es es nicht geben würde.
Ganz klar. Und der Kai hat es ja schon gesagt, man eckt mal an und so. Das tut auch hier und da manchmal weh. Aber zum Schluss bringt es uns alle weiter. Einmal muss man vielleicht jetzt nochmal klarstellen, wir vom VDP sind ja kein Zertifizierer. Wir haben jetzt auch nicht vor, selbst Zertifizierer gleich zu werden oder gleich zu sein oder auch in Zukunft zu sein. Das steht gar nicht zur Debatte im Moment. Was wir möchten ist, dass alle unsere Mitglieder in diese Richtung mal gehen, einen Schritt. Und es ist so, dass diese Nachhaltigkeitszertifizierungen so aufgebaut sind, dass es halt immer für gewisse Dinge Negativzertifikate gibt und für andere Sachen gibt es Pluspunkte. So ist es.
Aber grundsätzlich ist es so, wer öko-zertifiziert ist, der hat natürlich diesen Bereich einfach schon abgedeckt von den 3 Säulen. Der muss die Ökologie nicht mehr machen, der muss eben noch Betriebswirtschaft und die sozialen Komponenten erfüllen.
Also ist das eigentlich der Grundbaustein dafür, mehr oder weniger?
Es ist nicht zwingend, aber es ist natürlich ein Baustein, der das leichter macht, ne?
Und der natürlich beim Betrieb, der mit der Natur arbeitet, einen großen Raum einnimmt.
Ja, macht
ne?
Sinn, auf jeden Fall, das ist logisch.
Klar, ich meine, das ist ja...
Weintechnisch haben wir im Glas einen Spätburgunder von dir?
Ja, einen Kastanienbuschköppel Spätburgunder.
Kastanienbuschköppel, ist das wieder so eine Gewanne oder eine eigene Lage?
Nee, das ist die Spitze und zwar der Kastanienbusch, der wurde 71 immer größer gemacht, weil sie gesagt haben, ah ja, super, die Lage ist bekannt, da braucht man viel Menge quasi für die Genossenschaften. Läuft, genau. haben aber ursprünglich der Kastanienbusch war nur ein Rotschieferbereich. Und dann haben sie das halt einmal ausgeweitet und dieser Rotschiefer ist halt nur in einem sehr kleinen Bereich vorhanden sozusagen. Und deswegen gab es dann diese Trennung und dieser Hügel, der vorm Kastanienbusch, der läuft halt in der Lage Kastanienbusch und der trägt die Zusatzbezeichnung Köppel und ist ein Buntsandsteinboden und deswegen die Trennung.
Jetzt macht ihr in eurem Betrieb hauptsächlich Riesling natürlich, dann viel Weißburgunder, wie viel Spätburgunder?
Wir machen mittlerweile knapp 20% Spätburgunder. Also es ist wirklich ein Wein, der in den letzten, oder eine Rebsorte, die in den letzten 10, 15 Jahren immer wichtiger geworden ist. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Klima, ne? Darf man ja gar nicht so sagen. Aber es stimmt schon. Vor 30, 40 Jahren hat man vielleicht noch hier und da als mal ein bisschen grüne Tanninstruktur, vor allem wenn es ein bisschen höher ging und so, ne, wo man mit zu kämpfen hatte. Aber wir haben ja jetzt, wie mein Uni-Professor immer gesagt hat, ihr kriegt das Klima, das Burgund berühmt gemacht hat. Ja, jetzt müsst ihr mal aufpassen hier, wenn es um
Aber wie gibt's, kannst du da auch in Zahlen was sagen? Was ist da der Unterschied? 1 Grad, 1,5 Grad? Oder?
Also das kann ich jetzt so aus dem Stegreis nicht sagen.
Es ist wärmer.
Ist es wärmer, genau. Aber da gibt es klare Zahlen. Die gibt es, die kenne ich noch nicht.
Wir liefern die nach auf Insta. Ja.
Sagt das Format für Zahlen.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Klimawandel. Das ist natürlich ein viel zu großes Thema für das Wörterbuch. Deshalb Ende. Spaß. Der Klimawandel berührt den Weinbau extrem. Viele der größten Weine der Welt kommen aus Regionen, in denen es früher immer wieder unreife Trauben wegen schlechter Sommer gab. Entsprechend waren die besten Lagen und Parzellen die, die auch in schlechten Jahren immer reifes Traubenmaterial geliefert haben. Das dreht sich nun langsam, sodass die Regionen an der nördlichen Grenze des Weinbaus, wie zum Beispiel Deutschland, kaum noch Probleme haben, ihre Weine reif zu bekommen. Und es gibt immer mehr Versuche, in nördlicheren Regionen Weinberge anzulegen, in denen es früher nie möglich gewesen wäre. Zum Beispiel in Norwegen. Oha!
Weil du gerade gesagt hast, Burgund ist immer so ein bisschen das Vorbild für Spätburgunder. Ja, er rollt mit den Augen gleich so. Ist es jetzt Zeit? Ich glaube, es ist Zeit jetzt für wirklich deutsche Rotweinidentität, oder? Und mir kommt auch vor, man arbeitet gerade sehr hart daran. Also es gibt immer mehr Rotwein. Deutscher Rotwein schmeckt besser. Ich trinke sehr gern Rotwein. Mhm. Und in letzter Zeit sogar sehr, sehr viel Deutschen. Auch sehr gern. Weil es halt einfach, wir haben da immer so einen Begriff, wenn man ein Pinot eingeschenkt kriegt, dann sagst du immer so, ja, das deutschelt.
Das
ist immer so diese überbordende Frucht, dieses leicht Süße in der Nase und so. Das vergeht ein bisschen. Und ich weiß nicht, warum das so war. Ich glaube, der Holzeinsatz war zu groß, die Konzentration war vielleicht. Man hat immer gewartet und gewartet mit der Lese, unendlich gewartet. Und ich finde, das hat sich schon sehr zum Positiven gewandelt. Ja. Und deswegen möchte ich da so deine Erfahrungen. Ist die Nachfrage größer?
Die Nachfrage ist sicherlich größer, aber in einem sehr kleinen Markt nach wie vor. Also ich habe einen guten Kollegen, der für, sag ich mal, ein Segment einkauft, in dem wir nicht unterwegs sind. Und der sagt immer, Franz, das ist immer total witzig, wenn ich zu euch VDP-Lern komme. Ne, ihr wollt immer das machen, was der Markt eigentlich gar nicht will. Ihr versucht alle einen super Sekt zu machen. Kein Mensch braucht deutschen Sekt in seinem Segment halt, so nach dem Motto. Ne? Und Spätburgunder, so, ne? Da kämpft er richtig für. Aber das ist vielleicht, das wandelt sich und das sind wir, da hat sich schon unglaublich viel getan. Und was richtig faszinierend ist, im Ausland sind sie da hier und da schon ein Stück weiter. Also es ist wirklich verrückt. Nach dem Riesling ist der Spätburgunder das, was wir am meisten nach exportieren, was nachgefragt wird.
Und ist jetzt diese Stilrichtung so, dass man sagt, das stößt jetzt auf mehr Interesse, oder ist es eher so, dass man sagt, also wie es ja oft so ist bei Generationsüberschwüngen und so, man verwendet weniger Holz, man erntet etwas früher. Mhm. Ist es jetzt verstanden vom deutschen Publikum, oder ist es jetzt so, dass sie sagen, oh mein Gott, das ist ein Spätburgunder, der hat ja keine Farbe, das kann man ja nicht trinken, oder ist das mittlerweile, gehört das der Vergangenheit an?
Nee, also ich glaube, da ist schon viel passiert in der Generation, auch vor mir schon. Ich glaube, das sind unterschiedliche Aspekte. Also zum einen ist wirklich so, dass die Reife, gerade die physiologische Reife, die Tanninreife, die ist ein bisschen andere. Wir müssen nicht mehr ganz so lange warten. Also wenn ich kritisch mit meinem Vater Weine probiert habe, aus den 90er Spätburgunder und so, und die waren so, wie du sagst, der hat schon Kraft gehabt und so, aber der hat trotzdem noch so ein bisschen grüne Phenole gehabt und dann diese übersüßliche Frucht. Und die Quintessenz ist letztendlich, er hat dann immer so gesagt, ja Franz, aber du musst sehen, hätte ich denn so gelesen, wie du denn jetzt liest, dann wäre der grasgrün gewesen. Das heißt, der war auch irgendwo gezwungen, ne, diese Frucht in Kauf zu nehmen, dass er nicht mehr ganz so harte Tannine kriegt. Dann ist natürlich die Erfahrung mit der Rebsorte gestiegen, unheimlich. Ich meine, bei uns im Betrieb gab es in den 80er, 85, 86 sind die ersten Barrique-Fässer eingeführt worden. Ich kenne überhaupt keinen Spätburgunder mehr ohne Barrique. Ne? Also wie das sich gewandelt hat, ist ganz extrem. Ja, und dann hat sich in der Verarbeitung auch viel getan, dass man noch schonender vorgegangen ist, dass man auch ein bisschen mehr Erfahrung damit hat. Wie vermeidet man vielleicht jetzt so ein bisschen diese überkochte Frucht und diese harten Tannine und die Boxen, ähnlich wie beim Sekt, werden immer kleiner und man ist halt immer schonender geworden und hat dann jetzt eben auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Also das sind so. Und ich glaube schon auch, also was heißt ich glaube, ich weiß, die Kunden, die verstehen das auch schon. Und ich meine, das fängt natürlich bei den Spätburgunderkunden, die jetzt vielleicht aus dem Burgund kommen, an. Aber das ist schon witzig. Oder die greifen sich schon als manchmal die Augen, wenn man Blindverkostungen macht und probiert ein paar Burgunder und deutsche Spätburgunder. Also schlecht sehen wir da nicht aus im Moment.
Du, und Spätburgunder auf Buntsandstein, wünscht man sich das oder ist das...
Ah, das ist eine Geschmackssache, würde ich sagen. Also, ne?
Ja.
Aber es, ich meine, das sind unterschiedliche Vorteile, bringt der Boden. Und dann hat er natürlich, also klar.
Welche gibt, im Gegensatz zum
sind ein bisschen,
zum Kalk jetzt, zum Klassiker?
Genau, also wir haben einen Sonnenschein auf dem Kalk und einen Buntsandstein, Kastanienbuschköppel. Der Buntsandstein, der ist immer so ein bisschen, der ist halt eleganter, der ist filigraner, der hat ein bisschen leichtere Tanninstruktur noch, wächst jetzt auch sehr hoch. Von daher muss man hier eher so ein bisschen um die Reife kämpfen. Und der Kalk, der ist so ein bisschen maskuliner, so ein bisschen fleischiger, ein bisschen kräftigeres Tannin im Endeffekt, aber samtig. Und das sind so die Unterscheidungsmerkmale. Und das gibt, findet man ja öfter. Auch Fürst zum Beispiel hat sehr schöne Buntsandstein-Spätburgunder. Und von daher, das hat alles seine, glaube ich, seine Berechtigung.
Ja, ich finde den Wein super.
Freut mich. Obwohl er aus Deutschland kommt.
Das und kein Blaufränkisch.
Ist. Das ist richtig nice.
Echt gut. Freut mich sehr. Wie geht es euch im Publikum mit dem Wein? Deutscher Spätburgunder?
Was?
Von mir aus war es das mit dir, lieber Herr Franz.
Du bist schon mal so kalt, Digga. Entspann dich mal.
Ja, wir haben halt vier Slots. Wir müssen hier
ja, zack, zack, zack. Ich wollte gerade sagen, es wurde hier gerade spektakulär eine Flasche geliefert an den Tisch.
Achso, bist du jetzt schon beim nächsten Gast oder was?
Ich mach das halt überleitend und nicht zack, zack, zack.
Ja. Wir machen die Überleitung jetzt so. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist, aber ich würde mir jetzt wünschen, dass wir alle aufstehen und kurz klatschen.
Ja, das ist krass.
Ja, du bleibst sitzen.
Ja, krass, boah, das war schon
ich echt. Wusste halt nicht, warum ihr klatscht.
Ja.
Als Überleitung.
Ich glaube, okay. Curly weiß es auch nicht. Aber
ich glaube, du weißt es auch nicht, Will.
Na oh ja, ich bin jetzt aufgeregt. So, weißt? Ein Christmann hatte ich ja schon mal. Franz ist so in meinem Alter, das ist alles cool. So. Und einen Kai kenne ich schon lange. Aber Hilke.
Hey, du bist dein Endgegner. Dein Endgegner.
Nein,
heute.
Es hat gar nichts mit Oli zu tun. Es ist einfach nur purer Respekt.
Sehe ich so respekteinflößend aus?
Große Ehre. Ja, das auch. Ja. Nicht, du siehst nicht so aus, du bist die Autorität in Person. Und das seit, glaube ich, ich weiß genau, irgendwas zwischen 28 und 30 Jahren.
Sowas um den Dreh, ich war mal 2 Jahre ausgebüxt.
Man glaubt es gar nicht. Geschäftsführerin des VDP.
Und jetzt bin ich Co., bitteschön.
Bitte?
Jetzt bin ich Co.
Jetzt Co., ja.
Ja.
Das ist eine überlaufende Phase. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir heute mit dir reden.
Kannst du entspannen, sie jetzt schon Teruana-Adiletten-Aufkleber auf ihrer Jacke.
Ja, schaut ja. Aus.
Extra für dich,
extra
Willi.
Für euch, damit ihr wisst, ich stehe zu euch.
Danke, danke. Sehr gut. Du hast einen Sekt mitgebracht.
Ja.
Oh, was für einen?
Und ja, was für einen und warum eigentlich?
Das ist ein Riesling-Sekt, Extraputt, von 2017, von der Klöck. Kennt kein Mensch, ne? Glöck ist aber die
tatsächlich,
älteste.
Tatsächlich habe ich das wirklich
nicht.
Ja,
ist klar. Ist aber die älteste Lage nach Urkundenerwähnung. Der Steffen wäre jetzt hier besser in der Historie. Ich habe es auch vorhin durchgelesen, ich konnte mir aber nicht alles merken. Also so um 700 wird die zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
28, ich habe es nachgelesen.
Na, du bist 28. Ja richtig. Und ich habe so einen kurzen Kopf, so ein kurzes
Gehirn. Genau, oder recherchiere.
Und die kommt von der staatlichen Weinbaudomäne.
Ja, Judith.
In Oppenheim. Und das war einer der ersten VDP-Sekt-Prestige, die anerkannt wurden. Aber warum ich den gewählt habe, weil als Geschäftsführerin ist ja immer so, boah, warum wählten die jetzt den Wein oder Sekt? Ne, ganz schwierig. Deswegen dachte ich, ich gehe jetzt zurück zu meinen Wurzeln. Ich komme nämlich aus dem rheinhessischen Hinterland. Das beginnt direkt hinter Nierstein und Oppenheim. Und ich habe an der Weinbaudomäne meine Weinbauausbildung gemacht, also auch Wirtschafter für Weinbau, wie unser Präsident. Das muss mal so mindestens sein im VDP von der Weinbauausbildung. Und habe dann auch geheiratet und deswegen habe ich gedacht in der Domäne, das ist doch ein guter Schlenker. Warum ich den Wein wähle, weil ich bin lang nicht so, ich kann ein bisschen was zum Ausbau sagen. Ich habe hier auch so ein Factsheet, kann ich alles vorlesen. Zum Geschmack also, werde ich auch... Als ob du einen Factsheet
brauchen würdest, glaubt mir.
Ja, genau. Also auch den Geschmack werde ich eher so beschreiben, weil ich maße mir selbst nach 30 Jahren nicht an, Weine zu beschreiben. Ich habe auch nie Zeit, wirklich Weine zu verkosten, weil ich bin ja immer nur mit diesem Verwaltungsgedöns beschäftigt.
Das sollte man ändern.
Ja, deswegen bin ich ja jetzt Co-Geschäftsführerin, ne? Also ab jetzt habe ich vielleicht mehr Zeit.
Ich finde das passt perfekt, weil ich kenne keinen, der so gern bei uns in der Bar Champagner trinkt wie du.
Ja.
Und mit so viel Leidenschaft.
Sieh schon mal.
Vor kurzer Zeit. Und deswegen ist das. Und das ist ja
dürfte ich auch einen Schluck haben?
Oh, hast du? Ja. Ich habe Curly Keyboard. Ich habe schon eingeschaltet.
Ach so, das ist da. Ah, ich kriege ein frisches Glas. Wow.
Klar.
Und das ist ja jetzt auch das neue Thema.
Ja.
Im VDP, Sekt. Sektzertifizierungen.
Und was wieder also mal wir haben natürlich als erstes einen Arbeitskreis gegründet. Falls du fragen
wolltest. AK Sekt, oder?
AK Sekt.
Dachte ich mir. Und da kam auch dieser Aufkleber raus, oder gab es den vorher schon?
Nein, der kam da raus.
Das dachte ich mir
weiß,
auch.
Der sieht so ein bisschen aus wie das von dem DFB und so. Aber
echt? Dachte ich jetzt gar nicht dran.
Ach, das ist ja gut. Weil das haben manche Winzer gemeint, aber
ah,
wir
auch
haben auch viele
Fußball.
Fußballliebhabende Winzer.
Ah, okay. Mainz, yeah.
Nein, es gibt auch Bayern-Fans.
Aber ist das hier ein, sozusagen da nochmal so ein i-Tüpfelchen für die?
Ja, also das fing so an, oder fängt man mal ganz, in meiner Kindheit war es so, auch da ist noch ein Fass Wein im Keller. Ich komme aber aus dem rheinhessischen Gemischtbetrieb. Da ist noch ein Fass Wein im Keller. Gemischtbetrieb heißt also Landwirtschaft, Viehzeug und alles. Das könnte man doch in Sekt machen, ne? Also die Sekte waren schon immer Brüller dann, die da rauskamen. Nein, Spaß beiseite. Also sie waren auf jeden Fall lange Zeit in der deutschen Weinwirtschaft ein Stiefkind. Und im VDP gibt es aber schon seit etlichen Jahren Winzer, die sich richtig um Sektqualität bemüht haben. Aber die Anerkennung dafür, die fand noch nicht statt. Und da gab es so einen Protagonisten, der war auch mal im Präsidium des VDP, viele Jahre auch Regionalvorsitzender der Nahe. Scheinbar sollen wir ja hier nicht so viele Namen nennen, aber Armin Diehl kennt jeder. Und dessen großes Anliegen war es auch, auf den Sekt im VDP zu protegieren. Also er war einfach so einer der Motor, der Antreiber, auch der erste Vorsitzende des AK-Sekt. Jetzt macht das der Hans-Jörg Repolz zusammen mit anderen. Und ja, immer Vorsitzende braucht man ja auch. Und ja, dann haben wir uns eben auch Gedanken drum gemacht, haben eine Bestandsaufnahme. Was gibt es an Sektklassifikationen in der Welt? Auf was kommt es beim Sekt an? Warum ist Champagner so erfolgreich? Wir haben eine, das war auch nett, eine, wurden eingeladen vom Komitee Interprofessionell Champagner, die heißen aber anders, das heißt, ist jetzt egal, wie die heißen. Und wurden da in tolle Betriebe eingeladen, haben auch deren Lehranstalt für Champagner kennengelernt. Ja,
gibt's da noch Plätze im AK-Sekt?
Ja, guten, super Austausch gehabt. Und ja, daraus haben wir dann so entwickelt die Übersetzung für Deutschland, für unser Spitzenweindenken, eben Spitzensektdenken. Und da kam unsere VDP-Sekt, unser VDP-Sektstatut raus. Was drei Stufen hat, also es hat eigentlich zwei Stufen, nur es hat VDP-Sekt, ist die erste Anerkennungsstufe, die man erreichen kann. Es kommt da sehr drauf an, auf die Lagerzeit. Und darüber gibt es den Sekt Prestige, was wir hier haben. Sekt Prestige unterscheidet sich nochmal, dass es immer Jahrgangssekt sein muss, dass er 36 Monate gelagert haben muss und auch eine Lagenbezeichnung tragen darf. Also ein VDP-Sekt darf nur bis Ortsbezeichnung tragen. Also da haben wir den Herkunftsgedanken auch integriert, weil unser erster Ansatz war, das ähnlich zu machen wie beim Wein. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert ja beim Sekt gar nicht, weil es großartige Cuvées gibt. Und wenn wir die aussperren, dann sagt die ganze Welt, die kennen sich nicht aus. Also die haben wirklich, passt nicht, ne? Thema verfehlt. Und deswegen haben wir das so gemacht mit VDP Sekt und VDP Sekt Prestige. Es gibt, wenn du willst, so willst, darunter im Moment auch noch Sekte, weil wir sind erst in der Umstellungsphase und wir haben gesagt, wir machen das lieber ganz langsam, aber richtig. Weil wir haben mit der Klassifikation ja schon viel Federn gelassen in 30 Jahren. Und haben auch etliche Fehler gemacht und mussten die immer wieder korrigieren. Davon darf die deutsche Weinwirtschaft und viele andere dürfen davon profitieren. Die ÖTW zum Beispiel, die sich ja nach dem VDP gegründet haben. Da gab es mal irgendwann so eine vorsichtige Anfrage, ob wir auch unsere Satzung rausgeben. Nein, ja. Exkurs wieder.
Die Faulen.
Und ja, deswegen gibt es im Moment noch Basis, also nicht Basis, es gibt im VDP noch viele Sekte, die noch nicht anerkannt sind. Aber auch hier haben sich die Winzer auf den Weg gemacht. Wir sehen, dass da immer mehr Interesse gibt. Wir machen halt auch Workshops. Wir haben ja Sektgranden im VDP mit Mathieu Kaufmann, der früher Bollinger-Chef war. Wir haben den Volker Raumland. Die machen sozusagen dann mit uns die Workshops mit den Winzern. Da gibt es dann Verkostungen, so wie es, also wirklich vom Rohling des Weins bis zu den, helf mir mal, die
Sektgrundweinverkostung, genau, natürlich, ja. Lagenanerkennung, die Sektfertigung funktioniert ja nicht nur im Keller dann, sondern das ist das, was die Hilge ja vorhin demonstrieren wollte mit dem übrig gebliebenen Fass sozusagen. Nee, also heutzutage werden Lagen quasi rausgesucht, da wird sich überlegt, was für Klonselektion pflanze ich für einen Sekt, ähnlich wie beim Spätburgunder 8. Das ist dann schon ein Klon, der ist auf die Sekterstellung ausgelegt. Dann sind es die Abstände sind angepasst, die Mengen sind angepasst, der Ertrag ist angepasst, die Laubwandhöhe. Das sind ja alles Schritte, die man vorher nicht so bedacht hat, aber die wir jetzt natürlich den Anspruch haben, jetzt anzugehen. Dann hat man natürlich einen Sektgrundwein erstmal. Der Verarbeitungsschritt ist relativ technisch, ne, und den muss man halt sauber durchführen. Und dann braucht man halt die Geduld, die Zeit.
Also ist diese Gruppe auch dazu da, um andere Leute, die normal Wein machen, zu sagen, ey, probier doch mal vielleicht mal einen Sekt zu machen.
Nee, wir wollen jetzt nicht, dass die ganze Welt Sekt macht.
Nee, klar.
Darum geht nur, wer sich mit Sekt befasst, vor allem im VDP, zunächst mal, der soll wirklich dieses ganze Wissen sich aneignen und umsetzen. Ich meine, es gibt in der Champagne ein Cahier des Charges, heißt es, ein Lastenheft. Da steht dann schon, wie groß die Kisten.
Ein Lastenheft. Klingt belastend.
Ja, das ist belastend, aber da steht auch ziemlich viel drin. Also da stehen so Sachen drin, als ich das erst mal gehört habe. Ich bin ja auch nicht in allem belesen und wissend. Wie groß die Kisten sein müssen, in die die Trauben gelesen werden, weil es gibt ja immer nur Ganztraubenpressung. Und aus welchem Abstand über der Kelter, wie viel Meter, also 1,30 Meter, sagen wir mal, also so ist es nicht, aber es sind irgendwelche wirkliche Angaben, gekippt werden, damit die Trauben nicht schon so gemeischt werden, damit wirklich bei der behutsamen Pressung, es gibt ja extra Champagnerpressen, damit der Druckvorgang eben nur ganz sanft ist. Da gibt es dann wieder drei Vorlauf, Hauptteil, Cuvée-Teil und so weiter. Vom Mostsaft wird nur der Hauptteil genommen, um den tollen Sekt herzustellen. Also da steht so wahnsinnig viel drin. Und wir haben halt geguckt, was passt da jetzt für ein VDP? Was müssen die Winzer lernen? Frühe Lese, ne? Weit vor der Traubenlese.
Also das ist so eine Initiative gegen die wahnsinnig reifen Riesling-Sekte. Und auch eine, wie ist das überhaupt, wie wird das gesehen? Ich weiß das prozentuelle, den Unterschied nicht zwischen diesen großen Marken. Also ich glaube, Deutschland ist ja sehr, wie soll ich sagen, also die gesamte Sektgeschichte Deutschland ist ja geschädigt durch Rotkäppchen, ganz einfach.
Ja, aber das ist ja meist noch nicht mal deutscher Grundwein.
Also
das will ja,
natürlich ist es kein
deutscher zu tun.
Es hat nichts mit Sekt zu tun. Nein, nicht für die, die da sitzen und nicht für uns, aber für den ganz normalen Menschen, oder wie wir so schön gehört von einer,
für die Zivilisten.
Den Zivilisten, ja. Genau. Für den ist Sekt. Ja, und dann ist da jetzt so ein Pickalong, das ist super, also der Sticker der Runde, aber trotzdem ist es Sekt. Und dann, das kostet dann das Dreifache. Und ich meine, natürlich kann man jetzt beide aufmachen und das verkosten. Und uns würde das besser schmecken. Aber ich weiß nicht, wie das den Zivilisten rüberzubringen ist.
Die müssen sich auch hochtrinken, wie wir das alle gemacht haben.
Ja. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, das Bessere ist das der Feind des Guten. Ja. Und das ist halt, wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, ne, sozusagen, da hat man halt mal schnell sag ich mal, das gute alte Oettinger Bier gehabt und mittlerweile tut es das nicht mehr. Das tut es halt nicht mehr und deswegen, man trinkt sich dann hoch sozusagen und wenn man einen hervorragenden Sekt mal richtig probiert hat und dann den anderen trinkt, dann ist man doch ein bisschen enttäuscht. Ne? Ja.
Aber wie ist dann so jetzt das Bestreben von Betrieben da mitzumachen oder auch vom VDP, Betriebe, die wahnsinnig guten Sekt produzieren, da reinzuholen? Weil bis jetzt war es ja immer so, einen VDP gibt es jetzt schon länger als mich und als ich zum Weintrinken angefangen habe, nimmt man natürlich, oder irgendein Betrieb, der im VDP ist, oder man erwischt das halt. Aber beim Sekt wäre es ja tatsächlich im Moment so, dass ich jetzt, wenn ich meine 12 oder 10 lustigsten Sektproduzenten hernehme, sind ja nur 5 bis 6 im VDP. Also es ist ja im Moment so ein bisschen eine 50-50-Geschichte. Ist es dann so, dass man dann sagt, okay, der macht dann super Sekt, aber der Rest passt nicht zu uns, dass dann die Bestrebungen so sind, dass man den im VDP holt, weil der Sekt so großartig ist, oder?
Naja, wir haben jetzt das erste Sektgutjahr mit Raumland in VDP geholt. Ich denke, das ist auch der Beginn einer Entwicklung.
Okay. Naja, aber ich frage mich nur, weil...
Ja, das ist ganz gut ausgedrückt. Ich glaube, bei Sekt ist halt die Zeit ein wahnsinnig relevanter Punkt und gerade jetzt so wie die Hilke das gesagt hat, man will das richtig machen und dann muss man der Sache ein bisschen Zeit geben. Von daher, ich glaube, die einzelnen Betriebe, die sind alle auf einer Seite und sagen, hier Mensch, da müssen wir was machen und die fangen alle schon im Hintergrund an, sich jetzt Gedanken zu machen und da halt 8 Sekt Grundweine zurückzulegen, vielleicht hier und da in einem Jahrgang, wo es sich anbietet. Das ist ja das Schöne bei Sekt, mal ein bisschen dann auch mehr zu erzeugen für die Sekte, für die Reifung. Und ich glaube, in Zukunft wird es dann nahtlos übergehen. Das werden wir, irgendwann drehen wir uns um und denken dann auf einmal, oh, auf einmal haben wir aber viele, die das richtig durchziehen.
Was ist das Ziel, einfach generell eine höhere Sektqualität zu haben im Land oder wirklich jetzt Attacke an die Champagne? So,
hey, Bewusstsein zu schaffen, dass in Deutschland großartige Sekte wachsen und letzten Endes, dass wir ja auch, also die Bollingers, die Mumms, das waren ja alles Deutsche, die große Sekttradition begründet haben. Also wir haben eine große Sekttradition. Der VDP ist ja eh so ein traditioneller Verein. Wir lieben Traditionen und dann knüpfen wir einfach daran an.
Das sehe ich auch so. Also als nicht mehr ganz so junger Winzer, habe ich aber trotzdem den Anspruch, die Champagne, wir haben gute Böden dafür geeignet, kalkhaltige Böden, wir haben die Rebsorten, ne? Warum können wir das nicht genauso machen? Und also wie die Hilke das gesagt hat, wir verkosten natürlich auch viel, gucken über den Tellerrand hinaus und wenn ich dann die Sekte sehe im Vergleich, sicherlich, da gibt es nach wie vor brillante Top-Sekte, ne? Aber die kosten dann auch ein bisschen Kleingeld, sag ich mal. Und wenn man dann hervorragende Sekte von uns nebendran stellt, braucht man sich auch nicht verstecken. Ne? So ist nee,
wir
nicht.
Haben auch ein Verkostungsschema erarbeitet mit der Schule in Neustadt. Und da sind alle Winzer auch gespannt, weil das ist, ein Sektverkosten ist wieder ein ganz anderes Thema als Weinverkosten, auf was man achtet, Perlage und so weiter. Ganz spannend. Da lernen alle dazu. Also es ist wieder eine neue Schulstunde. Richtig gut für die Winzer.
Ja, ich bin ja, also...
Also der VDP bleibt ja nicht stehen. Ne? Ich bin ja seit diesen vielen Jahren ein Adlervorkämpfer und mein Präsident zieht mich damit schon immer auf. Der hört gerade gar nicht zu.
Der denkt gerade nach über
was
der,
wir gesagt
der
haben.
Denkt gerade nach über die Minibar gestern, die ich gepostet habe. Wenn Metternich sagt.
Über die WhatsApp, die wir heute Nacht kriegen, was wir machen müssen.
Genau. Sollen wir dir was mitgeben für heute Nacht?
Sehr gern. Ich trinke immer gern. Also wir schenken in der Freundschaft ja eigentlich nur deutsche und österreichische Sekte aus, glasweise. Weil wir ja, also wir sind der Meinung, dass sich das auch extrem verbessert hat in letzter Zeit. Vielleicht nicht nur deshalb, aber generell ist der Gedanke Sekt. Ich glaube, die Leute trinken ja in letzter Zeit irgendwie lieber Sekt. Keine Ahnung, es ist immer nur unsexy halt für einen Normalverbraucher, der bestellt halt lieber Cremant, weil es sexy klingt, als Sekt. Weil mit Sekt verbindet er halt immer Kopfweh. Das ist so. Und ich weiß halt nicht, ob der kleine VDP-Sticker da jetzt reicht, um das Image auszulöschen, beziehungsweise die Zeit wird es wahrscheinlich richten. Ja?
Der also, Sticker macht es nicht. Es sind die Winzer, die darüber predigen. Es wird die Qualität sein, die überzeugt. Aber ich bin überzeugt, dass wir damit weiterkommen.
Ich finde nicht schlecht, dass man so einen Hinweis nochmal hat, dass es halt ein bisschen mehr Premium ist. Weil ich im Laden bin und denke so, ja, nehme ich den oder den, dann würde ich wahrscheinlich schon den mit dem Sticker nehmen, wahrscheinlich.
Ja. Ja, bei dir triggert es. Bei dir
funktioniert es. Ja, klar, das triggert immer, Digga. Sowas triggert immer, das ist doch eigentlich nice.
Super.
Also es gab bei uns auch Winzer, die wollten unbedingt, dass unsere Sektpyramide Cremant heißt. Aber dann haben wir gesagt, nein, wir sind deutsch.
Ja, kannst nicht Cremant nennen.
Von den Bedingungen her natürlich.
Aber ist das nicht auch von der Herkunftssache Cremant-mäßig? Also
nee, Cremant gibt es eine Richtlinie, das wissen jetzt die Winzer besser, die Richtlinie. Aber,
also kann auch Cremant aus der Pfalz kommen, theoretisch?
Ja.
Ja.
Das wusste ich
nicht. Das gibt es auch bestimmt. Wir haben bestimmt noch den einen oder anderen Cremant noch bei dem einen oder anderen Gut.
Irgendein frankophilen Winter, wo man sich jetzt der liebe Cremant.
Nee, ich habe das jetzt als Anfänger natürlich mit Elsass verbunden, weil ich halt auch da um die Ecke herkomme. Deshalb gab es früher immer Cremant als das. Deshalb dachte ich, das hat damit zu tun.
Nee, Cremant hat noch im Weinrecht eine härtere Anforderung als Sekt. Und deswegen haben manche Winzer gefordert, dass wir doch Cremant nehmen, weil das doch dann gleich die höhere Sektstufe ist. Aber da das, wie du eben schon gemerkt hast, sowieso nicht bekannt ist, was der Unterschied zwischen Sekt und Cremant in dem Regelwerk ist, haben wir gesagt, nee, wir bleiben bei deutschem Sekt.
Also ist das eigentlich Sekt, Cremant?
Oben drüber noch.
Oben drüber noch. Ja. Das nennen wir jetzt
nicht. Es ist eigentlich
Wort.
Champagner.
Ja, den sagen sie aber nicht.
Und da klingt das Telefon demnächst vom Anwalt.
Gleich wieder in der Geschäftsstelle anrufen und Mails.
Ja, ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube schon, dass, also ich bin auch für Sekt. Also wir sind halt Deutsch. Habe ich jetzt gesagt, wir sind Deutsch? Nein,
du bist Deutsch.
Wir sind
du bist Deutschland, Willi.
Hast du den Einbürgerungsantrag noch nicht gestellt?
Max, du Schneimer.
Du bist
an Einbürgerungsantrag. Ja. Wir werden auch dir alle unterstützen, falls du da Paten brauchst und so.
Ja,
ich meine, die Leute, das ist ein guter Einwand. Ja? Ich glaube, die Leute brauchen halt einfach irgendwas, wo man drauf hängen bleibt und auch wo man wirklich sagt, wir bleiben jetzt bei Sekt oder bei Cremant, weil sonst ist es halt wieder für die Leute schwierig. Deshalb, ihr seid ja offensichtlich jetzt bei Sekt
also
geblieben.
Ich glaube, ein Preis von 3 Euro oder was kosten die billigsten Sekte? 3,99 Euro, auch nicht weniger. Viel mehr und noch weniger. Und von 30 Euro, das spricht dann einfach für sich. Also es gibt so viel Nachahmer auf jeder Ebene, ob das Mode oder sonst was ist und du kriegst ein Prada-Täschchen in Venedig auf dem, wie heißt der, Markusplatz für 15 Euro.
Echt? In Venedig?
Ja.
Na, krass.
Mhm. Also ich finde den Step tatsächlich hervorragend. Ich liebe ja Schaumwein, also vor allem Champagner. Und wenn naja, du hast angefangen mit Champagner, oder? Hast du zuerst Sekt getrunken, schon Champagner. Und wenn einfach dieses Bewusstsein nach oben geht, also an Sektqualität, nämlich, dass das genauso schmecken kann und nicht irgendwie überreif, weil wie du vorher gesagt hast, man hat ja noch ein Fass irgendwo oder irgendwo einen komischen Weingarten und dann ja, versektest das. Also bestenfalls, du lässt das noch dazu versekten. Hm. Also wenn das Bewusstsein jetzt kommt, dass man solche, ich finde das nämlich sehr gut, solche Produkte macht, das ist hervorragend. Und vor allem, ich meine, es gibt ja so viele junge Betriebe, die jetzt gerade super Sekte machen, die noch nicht beim VDP sind, vielleicht bald, man muss ja auch nicht nennen jetzt, aber
du kannst mal einen Artikel schreiben.
Oder ja, ich kann
Podcast
nicht schreiben.
Machen.
Ich kann nicht schreiben, deshalb rede ich.
Es gab den Herr Knoll, der hat vor 20, 25 Jahren mal einen Artikel geschrieben, wer alles im VDP fehlt. Jetzt ziehe ich ihn immer auf damit, dass die mittlerweile alle Mitglied sind.
Ah, okay. Ja.
Also es gibt da schon, wir sind offen für.
Chef, so Wunschliste ans Christkind.
Nein, aber was ich auch noch sagen will, diese Prüfungskommission, Sekt Prestige. Die Ablehnungsquote ist momentan noch höher als die Anerkennungsquote.
Ja, das hat sogar mir gerade vorher die Caro Diel erzählt, die ja schon sehr lang Sekt macht und die hat gemeint, das ist sehr streng. Ja.
Ja.
Also machen ja nicht so schlecht.
Die aus Erfahrung.
Die machen ja nicht so schlechten Sekt, auch nicht so kurz, aber die meint, das ist sehr streng und der ist ja auch gut. Ich glaube, man kommt ja auch nur so weiter. Also
sie ist aber selbst in der Kommission, es wird halt blind geprüft.
Ja. Oha, ja, aber die weiß ja
krass,
auch,
echt? Es
ja.
Wird, wie läuft das ab? Es wird blind geprüft immer?
Der Sekt Prestige wird blind geprüft.
Die weiß ja auch,
also auch die eigenen Weine, wenn dann Sekte
die wissen
sozusagen.
Nur die Region, sie wissen auch den Jahrgang nicht?
Deutschland.
Nein, Weinregion. Also sie wissen Weinregion und meinetwegen Rebsorte, weil natürlich, also sie wissen Riesling oder Thema Burgunder, weil das ist wirklich, da muss man einen Unterschied machen. Damit man nicht ungerecht wird. Aber ansonsten nix. Und dann?
Und wie viele Werden denn da so blind getestet, so 5, 6, 20, 100?
Nee, zwischen um die 10 bis 15 maximal.
Genau, da gibt es ja mehrere Termine und dann muss man sich quasi anmelden. Und beim Sekt ist man ja ein bisschen flexibel, sag ich mal, wann man degorgiert und dann kann man die anstellen.
Cool. Also.
Er hat's verdient, oder?
Ich finde es super. Beendet mit dem neuen Thema, was gerade ja, irgendwie uns alle so ein bisschen antriggert. Wie gesagt, ich mag's. Ich hoffe, euch hat es auch geschmeckt. Ja, magst du noch irgendwie was sagen, was wird passieren, was kommt?
Was kommt wenn du nicht mehr weiter weißt, bildest du einen Arbeitskreis. Also der VDP hat das schon zu allen Themen gemacht.
Gibt es auch Arbeitskreis Kavi eigentlich, oder?
Den Kavi, also ich glaube, das machen die Winzer jetzt schon. Alle voneinander abgucken so.
Das, nein, das macht Mosel intern.
Ich rufe Nick Weiß gleich an, Schilder.
Nein, ist nichts zu ergänzen. Wir werden immer weiter neue Themen aufgreifen, wo wir denken, hier ist noch was zu tun. Und erfolgreich mit dem Arbeitskreis nach vorn bringen.
Ja, voll gut. Ja, vielen Dank, dass ihr heute hier wart bei uns, bei Teruan Adiletten. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch, ein kleines Highlight. Max, ja. Kick the Beat. Mit GG. Okay, wir brauchen den Beat noch ein bisschen lauter. Und yeah, es ist Teruan Adiletten beim VDP. Alle, die noch sitzen, bitte ich mal aufzustehen, ey. Wir haben keinen Bock, heute nach Haus zu gehen. Wie schaffen Winzer es nur so gut auszusehen, ey? GG, ja, das sind zwei Buchstaben, die ich schon lange im Gehirn rumtrage. Am Anfang dachte ich, es ist gute Größe. Ja, da gebe ich mir mal gleich die Blöße oder geile Gönnung und da gib mir gut. Es ist kein Problem, aber in meinem Blut, da ist schon Kabi drin, deshalb brauche ich einen Begriff. Also Willi, come on, give it.
Mach mal Spätburgunder.
Spätburgunder, okay, das ist gut. Denn ich weiß genau, da krieg ich keine Wut. Spätburgunder hat immer eine große Größe. Kein Problem, ey, du weißt genau, ich flöße mir einiges ein und hab den Flow. Der erste Spätburgunder war von Busso. Deshalb war es schwierig, wieder runterzukommen. Aber ich hab angefangen rumzuspinnen und bin in den Weinladen gegangen. Hab ihm gezeigt, hast du Busso da? Und er sagte so, nein. Hast du irgendwas anderes vielleicht da? Ich hab was mitgenommen und das war auch ziemlich nice, aber ich brauch noch einen Begriff, also schieß mal einen raus und macht mal Applaus, denn Willi sieht gut aus. Einer geht noch mehr. Terroir. Ja, das Terroir, das ist alles, um das es sich dreht. Das ist das, worauf der Wein auch steht. Daher kommt auch die Mineralität und ihr wisst genau, das ist, worum es geht, denn ich brauch das in meinem Glas drin. Ihr wisst genau, heute Abend, das wird arg wild, denn ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber ich glaube ins Laurenz. Seid ihr da auch? Dann macht mal laut jetzt. Ey, ich hoffe, wir sehen uns bald im Internet. Am nächsten Donnerstag, ja, das wird ziemlich fett. Danke, dass ihr alle da wart. Teruan Adiletten, wir sind im Glas startklar. Dankeschön. Heute Abend hier. Danke an den VDP. Danke an Theresa, an alle Gäste heute, die hier waren. Ich bin Curly, das ist Willi.